Was war denn so der höchste Deal, den du in deine Firmengeschichte geclosed hast?
Siebenstellig.
Siebenstellig?
Ja, in einem. Also ein Deal in einem, siebenstellig. Gerade in dem Software-Audit. Das ist jetzt zum Beispiel, wenn ein Dienstleister von Microsoft beauftragt, zu dem die Firma kommt und kontrolliert, ob du wirklich alle Lizenzen, die bei dir laufen, auch eine Lizenz gekauft hast. Und dann kam eine E-Mail von Microsoft. Dann habe ich mich eigentlich richtig aus dem Fenster gelehnt. Ich habe dann gesagt, okay, wenn sie das haben möchten, dann müssen sie mich verklagen.
Ronny, wir stellen uns vor, ich nehme dir alles weg. Also sprich, ich nehme dir die S2-Software weg, ich nehme dir die Millionchen weg. Was machst du dann? 1.800 Euro netto als LKW-Fahrer verdienen, seinen Job hassen, in die Arbeitslosigkeit gehen und dann in die Selbstständigkeit zu gehen, um dann wiederum 10 Jahre später ein Multimillionen-Unternehmen aufzubauen. Heute haben wir jemanden zu Gast, der nicht berühmt oder bekannt ist, aber dafür eine unfassbar erzählenswerte Geschichte mitgebracht, die für dich sicherlich interessant sein wird. Sei gespannt. Wenn du weiterhin so geile Geschichten hören möchtest, wo du für dich was rausziehen kannst für dein Leben, was dich weiterbringt, dann folge uns auf allen sozialen Medien, YouTube, Spotify, Streaming-Plattformen. Immer wenn es heißt, Tommy Unlocks geht mit einer neuen Folge online. Ronny, würdest du sagen, dass du der Endgegner von Microsoft bist? Wenn ich mir so deine Vita durchgelesen habe und so dein Werdegang und das, was du machst, war das so direkt die Einstiegsfrage, dass wir ganz soft starten in das Gespräch?
Ganz soft starten ist gut, ja. In einer gewissen Art und Weise schon, würde ich natürlich sagen. Ne? Das Thema Microsoft oder gebrauchte Lizenzen ist jetzt nicht so das Thema, was die gerne hören. Aber natürlich gibt es auch eine Rechtsprechung seit 2012 und an die halten wir uns dann natürlich auch und dann ist das ganze Geschäft auch safe. Ja.
Sehr gut. Jetzt bin ich natürlich sehr, sehr knackig gestartet mit einer guten Hook. Aber spulen wir mal ein bisschen zurück, weil ich fand deine Geschichte sehr gut. Heute haben wir jetzt auch mal wieder einen Gast mit einer Hero-Story da, den jetzt nicht jeder draußen kennt, wie sonst die Gäste.
Ja, vielen Dank.
Aber ich finde es auch mal schön, wieder mal hin und wieder Hidden Champions hier reinzuholen, die man nicht kennt, die aber eine geile Geschichte zu erzählen haben oder erlebt haben. Denn wenn man bedenkt, wo du herkommst und wo du heute stehst, du machst heute 8-stellige Umsätze mit deinem Unternehmen S2 Software.
Ja.
Warst aber früher mal LKW-Fahrer für eine Bäckerei mit irgendwie 1800 Euro netto, wenn ich mich nicht recht irre.
Ja.
Und warst dann auch arbeitssuchend und aus der Arbeitslosigkeit bist du in die Selbstständigkeit gegangen. Aber ich spule mal noch ein bisschen zurück. Für mich und vielleicht auch für die Zuschauer, Zuhörer wichtig zu wissen ist, bist du irgendwie mit dem goldenen Löffel im Mund auf die Welt gekommen? Hast du irgendwie wohlhabende Eltern oder was ist so dein Background?
Der Background ist ehrlich gesagt, also mit dem goldenen Löffel bin ich jetzt nicht geboren, aber ich komme aus einer Familie, wo natürlich wir einen guten Zusammenhalt hatten und meine Eltern schon die Selbstständigkeit auch irgendwo vorgelebt haben. Meine Mutter war früher schon immer auf Flohmärkten und ist auch Künstlerin, also sie malt sehr gerne. Und mein Vater war auch gelernter Maler und Lackierer und war danach sozusagen Naturschutzbeauftragter. Also das ist ein Begriff, den nicht jeder nachvollziehen kann oder kennt jetzt nicht jeder. Er hat sich quasi von jungen Tagen an quasi die Flora und Fauna, also die Natur und Pflanzen, Tiere, dieses Wissen eben angeeignet und wusste dann letztendlich viel über unsere Wälder und Pflanzenwelt Bescheid, Tierwelt Bescheid und war dann auch natürlich immer sehr gefragt bei den örtlichen Kreisverwaltungen, Verbandsgemeinden, Universitäten, die dann immer wieder Fragen gestellt haben, wenn mal Bauprojekte angestanden sind, zum Beispiel ein neuer Tunnel. Da wurde er immer wieder gefragt, können wir da zum Beispiel jetzt einen zweiten Tunnelröhre bauen, weil stirbt da vielleicht ein Vogel oder eine seltene Tierart aus und dann mussten wir da immer, schon als Jugendliche da auch immer ein bisschen helfen für den Papa das abtippen am Computer, da war er nicht so gut geeignet. Und ja, so sind wir, ich habe noch einen Zwillingsbruder und da sind wir beide natürlich dann schon so groß geworden, sage ich mal, in diesem Umfeld, ne, dass man auch dann gemerkt haben, okay, beide Eltern arbeiten, beide sind selbstständig. Also das haben wir da schon mit der Muttermilch so aufgezogen. Und von meiner Mutter, der Vater, der hatte auch ein Weingut oder hat ein Weingut, das hat jetzt mein Onkel übernommen. Und da waren wir auch schon immer als Jugendliche im Weinberg, haben geholfen bei der Weinlese, auch unter dem Jahr mit den Arbeiten im Weinberg beschäftigt. Und also da schon quasi gelernt, dass man halt arbeiten muss, ne, um was zu erreichen.
Dass man die Ärmel hochkrempeln muss im Leben, Richtig. Wenn man was erreichen möchte.
Ja.
Was dein Zwillingsbruder angeht, das ist krass. Ich war auf deiner Webseite, als ich dein Team gesehen habe. Also es war wirklich schwer, euch auseinanderzuhalten. Also ihr seid das tatsächlich eineige Zwillinge.
Eineige Zwillinge, ja, genau.
Unübersehbar.
Ja.
Okay, dann hast du einen klassischen Schulweg hingelegt. Ich habe Fachabi,
Fachabi habe ich dann trotzdem gemacht, ja, natürlich.
Also, was war so die Intention? Also, oder hattest du überhaupt eine? Oder hast du gesagt, oh, ich guck mal, was danach passiert?
Also unser Vater wollte ehrlich gesagt, dass wir so Verwaltungsfachangestellter werden, weil er damals ja gut in den Behörden drin war und hat gesagt, also wenn ihr wollt, kann ich euch da unterbringen. Und ich weiß noch, ich habe da ein Praktikum gemacht mit meinem Bruder. Mhm. Also ich bei der Kreiserwaldung, mein Bruder bei der Verbandsgemeinde. Mhm. Also wirklich beide zur selben Zeit, das war im 9. Schuljahr. Mhm. Und die Arbeiten haben sich damals schon so gezeigt, dass man ist morgens zur Arbeit hingekommen und man hat schon gemerkt, die Kollegen oder in Anführungszeichen Kollegen hatten schon keine Lust, arbeiten zu gehen, am Montagmorgen schon nicht. Man hat sich so von Pause zu Pause geschleppt und ich durfte den ganzen Tag nur abheften, oder irgendwas kopieren. Und das war sozusagen die ganze Arbeit der ganzen 2 Wochen. Ich habe auch ein paar Mal dann immer wieder gefragt, kann ich mal irgendwas anderes machen oder sehen? Also es war einfach eine total langweilige Arbeit, wo ich so gewusst habe schon damals, also das willst du eigentlich nicht machen.
In diesen 2 Wochen, wo du in der Behörde warst, hast du selber festgestellt, alle Klischees, die man Behörden hinterher sagt, haben sie auch erfüllt. Dass sie keinen Bock hatten zu arbeiten, beziehungsweise sich von Pause zu Pause gehangelt haben.
Also ich muss sagen, damals war ich schon nicht so in dem Thema drin, so Beamten-Dasein, aber das habe ich damals schon so gespürt innerlich, hier willst du nicht arbeiten. Also ich wusste schon, das werden hier, ne, also wenn du hier bis zur Rente sitzen willst, also es werden lange Jahre.
Okay.
Und ja, dann kam eins zum anderen. Ja.
Dann hast du das erste Mal gemerkt, so was du auf jeden Fall nicht willst im Leben.
Richtig.
Wie ging es dann weiter?
Dann ging es so weiter, also ich wollte dann eigentlich zur Bundeswehr.
Okay, spannend.
Ich war dann zu der Musterung und war so auf dem Trip. Ich wollte dann wirklich Auslandseinsatz und wollte das alles erleben und hatten damals auch einen Bekannten, der Hauptmann war und hat das Ganze auch so ein bisschen schmackhaft gemacht. Wir haben uns auch im Militärstützpunkt ganz um die Ecke und natürlich, damals war so natürlich dieses, als Junge natürlich so, okay, zur Bundeswehr, ne, auch meine Waffe in der Hand zu haben und natürlich haben die uns auch da so ein bisschen mit Geld schmackhaft gemacht, weil die gesagt haben, kommst ins Ausland, kriegst du ein bisschen Geld extra. Das hat mich damals schon so ein bisschen irgendwo getriggert. Und aber eine Woche, bevor ich eingezogen werden sollte, hat mich dann mein damaliger Chef angerufen und hat gesagt, ich habe mich damals auch als Kaufmann nebenbei beworben, bei einer Rechtsanwaltskanzlei, und hat mich dann angerufen und hat mich dann eingestellt.
Ach krass, in der Rechtsanwaltskanzlei?
Ja, so okay. Eine Woche, bevor ich eingezogen werden sollte. Und natürlich, ich war dann schon so ein bisschen hin und her. Ich dachte schon, will ich eigentlich nicht, weil ich wusste, das ist eine eher kleine Kanzlei, willst du das wirklich? Und ich wusste schon, dafür ist eigentlich nicht so dein Ding, aber habe das Ganze dann mit den Eltern besprochen, mit meinem Großvater auch immer viel besprochen damals. Und die haben halt gesagt, zum Bund kannst du immer noch gehen, mach die Ausbildung. Und habe aber dann eigentlich schon am ersten Tag gemerkt, okay, ne, das war eine schlechte Entscheidung zu dem damaligen Zeitpunkt.
Aber was für eine Ausbildung war das denn?
Als Bürokaufmann habe ich eine Ausbildung gemacht. Okay. Genau, so ganz klassisch halt, als Kaufmann.
Hast du die Ausbildung durchgezogen trotz allem, oder?
Ja.
Echt?
Ja, durchgezogen.
Okay.
Natürlich war sehr schwer gewesen, die Ausbildung. Also es war eine Zeit, die mich sehr geprägt hat. Ich hatte damals auch ich hatte 2 Chefs. Der eine war eher so der coolere Chef, aber der andere war dann der strengere Chef, was man natürlich dann als Auszubildender nicht so gerne hat, ne, wenn man noch jung ist und lässt sich nicht gerne was sagen. Und natürlich, man kennt ja das Sprichwort, Lehrer sind keine Herrenjahre. Und dann war es dann natürlich auch so, dass ich dann da zum ersten Mal Vater geworden bin mit Anfang 20.
Oh, in der Zeit bist du schon das erste
Mal? In der Zeit Vater geworden, genau.
Wow.
Und das war dann natürlich noch eine doppelte Belastung, dann Vater geworden, Ausbildungsgehalt. Ich habe die Ausbildung angefangen 99. 1999, und das habe ich, weiß ich jetzt noch, im ersten Ausbildungsjahr 590 D-Mark, ne? Falls ihr dem auch noch jemand kennt.
Das sind knapp 300 Euro heute.
Genau, sind knapp 300 Euro.
Ja.
Und mit dem Geld dann natürlich, ne,
Familie gegründet. Hast du dann noch zu Hause gelebt bei deinen Eltern? Oder?
Ja, hab ja noch zu Hause gelebt.
Boah. War das ein Unfall mit dem Papa geworden sein, so, oder?
Unfall ist jetzt es war jetzt natürlich nicht geplant mit Anfang 20. Aber ich wusste dann eigentlich schon, okay, das kriegst du irgendwie hin. Ne? Also ich habe damals schon das Bewusstsein gehabt oder beziehungsweise die Kraft schon so gespürt, okay, das kriege ich hin, das kriege ich hin. Aber habe dann eben auch gesagt zu meiner damaligen Frau, also wir müssen hier von zu Hause aus, weil sie noch zu Hause gewohnt, wir müssen ausziehen, weil zusammen jetzt irgendwo bei den Eltern zu leben mit dem Kleinkind geht nicht. Wir müssen auf den eigenen Beinen stehen und bin dann ja ausgezogen.
Hat sie auch eine Lehre gemacht oder war sie schon Vollzeit eingestellt? Oder?
Also sie hat damals eine Lehre gemacht als Köchin sogar und hat aber dann die Lehre natürlich nicht beendet.
Mhm.
Und ja, ist jetzt natürlich ein schwieriges Kapitel, was danach gekommen ist.
Ja.
Also wir haben uns dann noch getrennt nach ein paar Jahren. Dann ist dann noch meine Tochter geboren worden, 2003, ne? 3 Jahre später.
Mhm.
Und wenn man jetzt so ein bisschen weiterspult, also die Selbstständigkeit kann man ja erst so zwischen 2014, 15,
ja,
hat das Ganze dann erst so angefangen. Aber in der Zwischenzeit war ich dann eben bei der Rechtsanwaltskanzlei draußen.
Mhm.
Jetzt bin ich gerade ein bisschen gesprungen, ich denke, das ist kein Problem, oder?
Ja,
ja. Nee. Und danach war ich dann noch so als Kaufmann mal da angestellt. Ne? Ich habe mich dann so, also ja, so mal sagen, so durchgejobbt, ne? Mit den ganzen, also mit den Jobs, die dann eben gekommen sind. Und habe aber damals immer schon was nebenbei gemacht. Habe dann immer schon mal Webseiten nebenbei gemacht, Online-Shops programmiert und das war immer schon so mein Ding, wo ich gespürt habe, so okay, mit Internet, ne, kann ich was anfangen.
So eine Technikaffinität ist da gewesen.
Genau, Technikaffinität. Die war da schon immer.
Okay.
Die war da schon immer. Und natürlich haben dann einige Dinge nicht so gut funktioniert. Ne, das kennt man ja, man hat viel probiert. Dann, ich mache Webseiten für Firmen. Das konnte natürlich gute Webseiten, aber überhaupt nicht verkaufen. Hab dann auch, wusste nicht, wie ich mit den Leuten sprechen soll. Ich wusste nicht, wie ich die Werbung machen soll. Und aber hatte immer schon sehr, sehr viele Ideen.
Mhm.
Und ja, dann kam zwischenzeitlich auch dann, ne, wie du eben schon gesagt hast, ne, den Job als LKW-Fahrer. Was dann wirklich auch so, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es dazu gekommen ist, aber das war natürlich, man hat immer wieder geguckt, ich habe immer wieder geschaut, dass ich einen Job finde, natürlich, dass ich die Familie versorgen kann. Und habe das Ganze dann auch eben, das hat sich dann irgendwo ergeben, das hat, Geld hat auch dann damals gestimmt irgendwo. Ich hatte dann mehr verdient wie in dem vorherigen Job und bin dann irgendwie da irgendwie hängen geblieben, kann man so sagen.
Bei dem LKW-Fahrerjob?
Genau,
mhm.
Da bin ich dann hängen geblieben. Und ja, dann kam irgendwann immer mehr die große Idee, wo ich gesagt habe, ich will das nicht ewig machen, weil ich kenne auch so die Fahrten, die man dann einsam geführt hat auf der Autobahn. Ja, wo ich dann gesagt habe, so zu mir selbst, willst du das jetzt wirklich?
Diese ewige Einsamkeit.
Genau. Bis zur Rente hier auf dem Bock sitzen, so haben wir dann damals gesagt.
Mhm.
Und aber hat eben auch sehr viel schon gebracht, einfach auch so das Durchhaltevermögen zu trainieren. Und es war auch immer Nachtschicht.
Mhm.
Und dann natürlich zu ungewohnten Zeiten aufzustehen, die Familie noch zu den ungewohnten Zeiten dann zu betreuen. Und ja, ehrlich gesagt war das ein Leben, du hast eigentlich immer sehr viel geschlafen. Man hat irgendwie schon so gespürt, die Nachtschicht ist nicht für einen Menschen gemacht, ne? Also es wirkt irgendwie unnatürlich, nachts zu arbeiten, tagsüber zu schlafen.
Ja. Yeah.
Also es war eine sehr, sehr schwierige Zeit auch, ne? Aber auch wieder dieses Durchhaltevermögen dadurch trainiert.
Wie lange hast du das gemacht dann, die Phase mit der LKW-Fahrerei?
Ungefähr 6 Jahre, glaube ich.
6 Jahre?
6 Jahre.
Okay. Und wie kam es dann zur Arbeitslosigkeit? Also ist der Bäcker pleite gegangen? Kann ich mir zur damaligen Zeit nicht vorstellen wie heute.
Ich bin damals, habe dann zwischenzeitlich von LKW-Fahrer bei einer großen Bäckerei, das war, die hatten 150 Filialen, also die war sehr groß, bin dann gewechselt zu einer kleineren Filiale, also zu einer kleineren Bäckerei und mir wurde damals versprochen, du machst das nicht nur, du fährst nicht nur die Backwaren aus, sondern einfach, du darfst dich ja auch um das Marketing kümmern, um die Webseite kümmern, also ich habe dann so die Chance gesehen, okay, vielleicht da so langsam rauszukommen und hab das Ganze dann auch da gemacht, das war aber nicht lange, das waren so 6 Monate und das hat sich natürlich dann doch ein bisschen anders dargestellt, wie es mir eigentlich versprochen wurde und hab aber dann, da kam wirklich so der ganz große Gedanke, wo ich gesagt habe, okay, ich muss mich jetzt eigentlich selbstständig machen, ne? Und das hat dann mein, wo ich damals beschäftigt war, die musste mich dann damals kündigen und in der Kündigung dann eben, ist dann eben so der Wunsch entstanden, okay, jetzt sich selbstständig zu machen, weil ich so gespürt habe, wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es nie. Ja, jetzt hast du so den Sprung, jetzt bist du im besten Alter.
Mhm.
Mach's jetzt oder nie. Das war natürlich ein Sprung ins kalte Wasser.
Aber du wusstest noch gar nicht, was du machen willst, richtig? Oder?
Also die Softwarelizenzen, die hatte ich damals schon auf dem Schirm. Die habe ich damals schon nebenbei gemacht. Ich habe damals in einem Online-Blog darüber gelesen, dass es sowas gibt. Und ich kann natürlich die ganzen Systeme, so mit Word, Excel, Office, von der Schule her auch. Und ich konnte damit sehr gut arbeiten.
Mhm.
Und hab dann die ersten Lizenzen auch von einem damaligen Konkurrenten gekauft und habe dann erstmal so ein paar Lizenzen gekauft, die wirklich ganz easy über eBay verkauft und habe dann gedacht, wie ist erstmal so der einfachste Weg. Und es hat dann, ja, es wurde dann immer größer, ich habe immer mehr Lizenzen gekauft und irgendwann habe ich gespürt, okay, das hier könnte wirklich ein Business werden, ne, weil das immer höher ein bisschen skaliert habe. Habe dann auch damals, weil ich die Fähigkeiten hatte, eine Webseite gemacht, einen Online-Shop und habe dann auch eigene Google AdWords geschaltet und habe dann alles selber gemacht, ne, von Ankauf, Verkauf, Webseite, Online-Shop.
Vielleicht für die draußen, die nicht verstehen, wovon wir reden, ist, Ronny verkauft gebrauchte Software-Lizenzen. Also sprich, Microsoft, ne, ist ja so der Haupttreiber.
Ja.
Ganz einfach vorgestellt, du kaufst eine Lizenz für Word, Excel, PowerPoint etc. neu. Und jetzt vor allem bei Firmen, was ja so dein Geschäftsmodell ist, kaufen die auf, brauchen die irgendwann nicht mehr, weil die zumachen, pleite gehen, was auch immer. Die Software ist ja aber trotzdem da, ist ja gekauft und die kannst du dann gebraucht ankaufen und dann wieder gebraucht verkaufen. Und daraus ergibt sich dein Geschäftsmodell.
Richtig, genau. Hast du gut zusammengefasst.
Ja, also, weil bevor ich von dir und deinem Geschäftsmodell gehört habe, war mir das gar nicht so bewusst, dass es diesen Markt überhaupt gibt, diesen Zweitmarkt. Das wissen bestimmt die meisten da draußen auch nicht. Aber was noch viel interessant ist, was du daraus gemacht hast die letzten 10 Jahre. Hast ja, um da nochmal fortzuführen, alleine angefangen.
Ja.
Bist dann in die Selbstständigkeit rein, aus der Arbeitslosigkeit. Und hast dann binnen 2 Jahren auch schon die 1 Million Umsatz geknackt.
Ja, es war dann um die 2, genau, also innerhalb des 2., 3. Jahres schon 1 Million Euro Umsatz.
Warst du dann noch alleine zu dem Zeitpunkt, oder?
Ich denke mal, da hatte ich schon so 2, 3 Mitarbeiter. Mhm. Natürlich, die waren damals schon da, aber da kann ich noch eine kurze Anekdote erzählen, die ist auch ganz witzig.
Ja, bitte.
Das war letztens nochmal auf meinem Schreibtisch, weil ich nochmal mit meinem Steuerberater über die Dinge gesprochen habe. Und das war 2018, glaube ich, das war im 2., 3. Jahr. Das kennt man ja dann, du hast eine GmbH und dann kommt dann auf einmal, du machst dann die Abschlüsse fertig, dann kommt dann eine Nachzahlung für die vorigen Jahre und dann noch eine erhöhte Vorzahlung. Also eine erhöhte Vorauszahlung für die nächsten Monate.
Für mögliche Jahre. Gewinne, die entstehen könnten.
Richtig.
Das müssen ja auch viele wissen. Du zahlst ja als Selbstständiger ja Vorauszahlungen.
Vorauszahlungen, ne? Mit der Hoffnung, dass ich das irgendwo verdiene, vielleicht wieder in Zukunft.
Genau. Also das ist wie wenn ich jetzt meinem Kunden Rechnung stellen würde für die nächsten 12 Monate für die Dienstleistung, die ich noch gar nicht erfüllt habe.
Korrekt, ja, richtig.
Okay, und dann?
Und ich weiß noch damals, da hatte ich einen 6-stelligen Betrag bei mir auf dem Konto, auf dem Firmenkonto und du denkst natürlich, du bist jung, du bist im 3. Jahr, hier gehört alles, ne? Also jetzt kaufst du dir mal ein schönes Auto, ne? Jetzt machst du das. Das Geld war quasi schon im Kopf verplant und mein Steuerberater rief dann an und hat gemeint, okay, wir haben jetzt alles fertig gemacht und sieht gut aus, aber wir müssen nachzahlen. Ich glaube, das waren damals 85.000 Euro nachzahlen. Und hat er gesagt, die Vorauszahlung, das kann man ja, ne, kann man die Summe ruhig nennen, die war damals alle 3 Monate dann, glaube ich, 5.000 Euro damals, da haben wir natürlich klein angefangen. Mhm. Die wird aber jetzt erhöht auf 25.000.
Also kurz mal 100.000 Euro Vorauszahlung.
Richtig, dann musste ich mich erstmal hinsetzen und habe dann echt mal so, mir ist wirklich, ne, alles abgefallen. Und dachte so, okay, aber was machst du das eigentlich? Ne? Also das war so der erste Punkt, wo schon so, da hatte ich den ersten Zweifel gehabt schon. Mhm. Ich sage, jetzt hast du dir so viel aufgebaut und jetzt kommt... Er hat gesagt, was hast du denn gemacht mit dem Geld? Ich sage, ich habe das Geld ist schon auf dem Konto natürlich, aber ich habe das eigentlich schon verplant im Kopf, ne, für die Firma. Ich wollte was umsetzen und wusste dann, okay, du musst nochmal da lernen, einfach nochmal die Finanzen ein bisschen besser strukturieren, ne, dann mit einem Rücklagenkonto natürlich. Und also auch als Tipp, also ich höre von vielen Selbstständigen immer, ich weiß ja nicht, was das Finanzamt will von mir. Also wenn du einen guten Steuerberater hast, die sagen dir ganz genau, wie viel Euro wahrscheinlich zur Nachzahlung kommen, Pi mal Daumen, auch wie hoch die Vorauszahlungen kommen. Also das kann man schon sehr gut einschätzen, wenn man einen guten Steuerberater hat. Mhm. Und natürlich ist das ein Thema, wo ich zuerst so Berührungsängste hatte, dahin zu gehen. Und aber natürlich, das muss als Unternehmer tun. Und wir haben das dann damals mit dem damaligen Partner, habe ich das damals dann gut strukturiert. Und jetzt ist das eigentlich kein Problem. Also jetzt weiß man eigentlich, okay, mit dem Geld, mit diesem kleinen Teil kannst du arbeiten und der Teil ist eben für die Steuern gedacht. Ja.
Warst du damals schon direkt eine GmbH, also direkt eine GmbH firmiert oder warst du noch ein Einzelunternehmen zu der Zeit?
Also ich habe damals, ehrlich gesagt, 2 Firmen gegründet, eine GmbH und eine GmbH und KKG. Mhm. Ja, gegründet. Die sind jetzt beide noch da. Mhm. Und die S2, das ist jetzt diese GmbH und KKG.
Die dann irgendwie einer Holding zugehörig sind oder von der Firmenstruktur her? Oder wie hast du das dann schlussendlich gehandhabt?
Also ich habe jetzt eine Holding drüber, genau.
Eine Holding drüber.
Ja, die ist jetzt drüber, genau. Die kann man erst ein bisschen später, weil natürlich, man hört dann immer so, ja, eine Holdingstruktur, aber damals hatte ich noch gar nicht so die Reife einfach so zu erkennen, mache ich jetzt eine Holdingstruktur drüber. Ne? Also mein Steuerberater, für ihn war das Thema ehrlich gesagt auch so ein bisschen fremd. Er hat gesagt, ja, ob das überhaupt die nächsten 2-3 Jahre überhaupt noch Bestand hat. Also er war damals auch so ein bisschen, ja, misstrauisch, ob das Ganze dann wirklich sich erträgt und hält. Ja.
Okay. Zweites, drittes Jahr, erste Mio geknackt, umsatztechnisch. Ja. Gedacht, dir gehört die Welt, du bist der König.
Ja.
Bis dann Papa Staat kam und dir gezeigt hat, nein, du bist mein Untertan.
Genau.
Darfst du mich schön zahlen, ja, und du bist nämlich nicht der König, denn vor dir kommen wir. Wie ging es dann weiter so mit Umsatz und Mitarbeiter so linear? Wie hat sich das so entwickelt dann mit der Zeit? Hast du so den Markt immer mehr abgegrast und hast dich dann so etabliert? Führ uns mal so ein bisschen weiter durch die Timeline.
Ja, sehr gerne. So 2018, 19, da war auch so ein bisschen so eine Findungsphase. Dann habe ich geschaut, okay, kannst du es größer machen, ja oder nein? Und dann kamen auch Geschäftspartner mit dazu, also Partner aus anderen Nachbarländern. Mhm. Also wir haben jetzt mittlerweile auch Partner in Spanien, Portugal, Polen und Niederlande, Belgien. Da haben wir insgesamt Partner, mit denen wir zusammenarbeiten.
Also 5 Länder, wo du noch außerhalb aktiv bist von Deutschland.
Genau, richtig. Also wir verkaufen insgesamt jetzt in 8 europäischen Ländern. Also ist jetzt Stand jetzt. Weil diese gebrauchten Softwarelizenzen, die Rechtsprechung war damals schon, dass man das im kompletten europäischen Markt eben vertreiben darf. Und das machen wir dann natürlich, also das nehmen wir mit. Und natürlich durch Marketingkampagnen, also gerade durch primär Google AdWords damals, ne, kommen sie natürlich dann sehr gut in die Länder rein, kannst Anzeigen schalten und habe das Ganze dann sukzessive hochskaliert. Also so eine lineare Wachstum, okay, das schon vom Umsatz her sind wir eigentlich schon immer gewachsen. Mhm. Also von den Mitarbeitern her ging das immer so ein bisschen, ja, es kamen mal 2 dazu, dann mussten wieder 3 gehen. Also habe ich dir eben auch schon gesagt im Vorgespräch so ein bisschen. Natürlich ist man dann auch noch relativ grün in den Ohren, stellt die falschen Mitarbeiter ein, die dann nachher nicht passen und die nachher die Firmenkultur so ein bisschen vermiesen. Und dann hat man sich dann natürlich wieder umorientiert. Man hat dann sehr viel gelernt. Es ist auch dann so durch den Ablauf oder dann durch den, ich soll mal sagen, durch den Alltag dann in der Firma eben hat man dann gelernt, okay, welche Mitarbeiter passen denn eigentlich jetzt zu mir, zu der Firma und welche passen nicht, ne? Wo habe ich das Vertrauen? Weil irgendwann kam auch dann der Gedanke sehr schnell, ich will auch da mal nicht jeden Tag in der Firma sein. Mhm. Ich war damals wirklich noch so deutsch eingestellt, dass ich gesagt habe, ich muss der Erste sein, der kommt und der Letzte, der geht. Mhm. Das hatte ich wirklich noch so, ne, diese deutschen Tugenden irgendwo noch drin. Und irgendwann habe ich gedacht, das ist ja eigentlich, also weil du bist der Chef, also du willst dir doch jetzt Zeit gönnen, du willst ja mit dem Geld doch mal was Schönes gönnen, also mach's einfach mal. Und dann kam auch dann wieder so, also ich habe dann gemerkt, das kann man so verschiedene Plateaus einfach, so verschiedene Mindset-Plateaus, die ich dann nach und nach erklommen habe.
Ja, wenn du sagst, du bist der Chef und du möchtest dir was gönnen, was hast du dir denn gegönnt? Oder was war denn so damals deine Auffassung von zu dem Zeitpunkt von, ich will mir was gönnen? Ist das so ein Auto gewesen oder so eine teure Uhr, wie du sie heute am Handgelenk hast oder irgendwie Reisen oder mit was verbindest du sich, was zu gönnen?
Ja, also ich komme ja finanziell, wie ich eben schon gesagt habe, eher aus dem Mangel und da war jetzt, da hatten wir jetzt auch nicht großartige Urlaube gemacht und dann kann man die ersten Urlaube nach Miami oder auch nach Mallorca sind wir dann geflogen in ein sehr gutes Hotel, wo man halt im Vorfeld vielleicht ne in ein sehr kleines, einfaches Hotel gezogen ist, ne? Und dann jetzt gesagt hat, okay, auch mal was richtig Tolles zu machen mit der Familie. Und das kam dann. Und ehrlich gesagt, die Uhren hatte ich damals natürlich auch nicht so auf dem Schirm gehabt. Mhm. Und mein damaliger Geschäftspartner, der hatte mir damals gesagt, weil ich hatte, das habe ich dann eben noch erzählt, also mein Freund, der jetzt mitgekommen ist, wo er gesagt hat, Ronny, wir machen jetzt einen Deal zusammen. Wenn der funktioniert, hat er gesagt, tust du mir einen Gefallen, du kaufst dir eine schöne Uhr. Mhm. Weil das ist das einzigste Schmuckstück für einen Mann.
Die Uhr?
Ja. Natürlich kann man jetzt drüber streiten, aber in dem Moment dachte ich, okay, ja, macht Sinn. Er sagt, Ronny, ich habe schon so viele Gespräche führen können, im Flugzeug, irgendwo in der Schlange. Wir haben auf die Uhr geschaut, uns gegenseitig, und du warst direkt im Gespräch, du hattest direkt ein Thema. Das ist ein Icebreaker. Und habe dann drüber nachgedacht, okay, das macht Sinn. Und ich habe es dann in den ganzen Jahren noch ein paar Mal erlebt. Also da kamen dann wirklich auch so Gespräche zustande, weil du einfach auf die Uhr zu sprechen kamst. Ne? Man hat sich die Uhr angeschaut und das ist so ein Icebreaker. Mhm. Eben, also es hat so 2 Vorteile. Ne? Sieht schön aus und man kommt in Gespräche.
Ja.
Ja.
Okay, was waren denn dann so die ersten Rückschläge, mit denen du auch zu tun hattest? Also ich meine, es lief ja nicht alles schön sukzessive nach oben. Also Unternehmertum geht ja nicht linear hoch. sondern das ist ja immer so wie ein EKG, sage ich ganz gern, ne? Ja. Zu gewissen Ausschlägen, nach unten, nach oben, nach unten, nach oben. Du bist ja gewachsen sukzessive, du hast ja mehr Umsatz generiert, du bist in den Millionenbereich gekommen.
Ja.
Du wurdest siebenstellig, dann habe ich auch mitbekommen, du wurdest achtstellig.
Genau, also im letzten Jahr.
Im letzten Jahr über 10 Millionen dann, oder?
Das waren ungefähr 14 Millionen.
14 Millionen?
Ja.
Mit, ich habe es jetzt nicht genau gezählt, aber bestimmt an die 20 Angestellten, die bei dir im Unternehmen sind.
Wir haben jetzt aktuell 25 Angestellte.
25 Angestellte. Ja. 14 Millionen, 25 Angestellte. Da ist ja bestimmt in der Zwischenzeit viel passiert, wo du auch herausfordernde Zeiten hattest. Ich meine, du hast ja 2015, 2016 gegründet circa.
Ja.
Zwischendurch gab es da noch so ein Thema wie die Pandemie.
Richtig.
Wie hast du das denn so mit deiner Unternehmung wahrgenommen? Weil viele sind ja in Straucheln gekommen.
Ja.
Jetzt gerade Gastronomie, Hotellerie, Einzelhandel und so weiter und so fort. Online-Shop boomte ja zu der Zeit extrem. Aber wie war das denn für dein Geschäftsmodell? Weil eigentlich hast du ja auch kein stationäres Geschäft, sondern du hast ja ein Online-Geschäft quasi. Gab es da eher so einen Boom nach oben oder war das so gleichbleibend, linear oder ein bisschen nach oben? Wie war das denn so die Jahre für dich?
Also die Jahre, die waren tatsächlich wirklich sehr gut für uns. Also es hat natürlich uns eher in die Karten gespielt, natürlich, ne, dass die Leute dann mehr im Homeoffice sitzen mussten, mussten dann Softwarelizenzen für ihre PCs und Laptops kaufen.
Ah, spannend. Zusätzlich zu dem,
wie es zusätzlich.
Interessant. Geil.
Genau, aber trotzdem war, ich weiß noch so, die ersten 2-3 Wochen, da war wirklich so Panik im Markt. Also so alle Angebote, die man draußen hatte, die haben dann erstmal so stagniert. Man hat die Kunden angerufen und die Meinung war so, wir machen jetzt erstmal gar nichts, erstmal, ne? Nichts bestätigen, also wo ich schon gedacht habe, okay, wie lange geht das hier noch weiter gut? Da kommen natürlich immer mal so Zweifel hoch, weil man dann noch nicht so gefestigt ist in seiner Persönlichkeit. Aber ich muss sagen, ich hatte immer schon mal den Antrieb, ich habe immer in die Dinge reingeschaut, also ganz ehrlich, ich habe immer wieder geguckt, dass ich die Prozesse umstelle, wenn sie nicht funktionieren, nur gerade im Marketing. Also das haben wir auch immer krass gemerkt, gerade wenn man sich immer auf diese Krisen eben auch im Marketing irgendwo einstellt und man weiß das eben dann zu nutzen, Krisen sind ja immer Chancen, so sage ich immer, dann hatten wir eigentlich jedes Jahr immer eine krasse Steigerung gehabt einfach. Ne?
Ja.
Wir hatten jedes Jahr eine Steigerung gehabt dadurch. Ja, immer wieder versucht, Dinge besser umzusetzen, besser im Verkauf umzusetzen, Prozesse zu optimieren. Das ist eigentlich immer so, ne, das Thema, wo ich immer reingegangen bin in die Firma und habe die Dinge mir auch ehrlich angeschaut.
Ja, jetzt ist es natürlich bei Softwarelizenzen ganz geil. Warum? Es ist ja schon ein Unterschied, eine gebrauchte Softwarelizenz zu holen, wie wenn ich es jetzt vergleiche mit einem gebrauchten Fahrzeug oder einem gebrauchten Handy.
Ja.
Das hat ja keine Dellen oder so oder Gebrauchsspuren in dem Sinne, sondern die Software wurde ja nur an sich gebraucht, aber die ist ja wie am ersten Tag quasi noch nagelneu.
Genau.
Und im Schnitt, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, kriegst du dir 70% günstiger als der Normalpreis, den du draußen zahlst, oder?
Genau. Das kann man heißt, ungefähr, so eine Range, genau.
So eine Range, sei es für ein Microsoft-Software-Paket, weiß nicht, was kostet das mittlerweile, wenn du das kaufst?
Also wenn du eine Office 24 zum Beispiel jetzt gerade aktuell ein Business-Paket von Microsoft selber kaufst, als Volumenlizenz bist du so bei ungefähr 560 Euro.
Mhm.
Und bei uns bekommst du sie gerade dann für um die 249. Ja.
Ja, also gute 50%, die du sparst, ohne dass du jetzt irgendwelche Einschnitte hast im Gebrauch oder dergleichen.
Genau.
Ja, das ist ja abgefahren. Also im Prinzip, ich kaufe was Gebrauchtes, was aber eigentlich neu ist, ne, wenn ich es jetzt ganz genau nehmen würde. Ein super Geschäft. Aber ich habe ja vor circa 30 Minuten gesagt, dass du ja der Endgegner von Microsoft bist. Warum? Weil du nimmst den ja Kunden weg. Ja? Weil durch dich, und sicherlich gibt es ja auch einige Mitbewerber draußen, die das Gleiche machen wie du.
Ja.
Aber du sitzt jetzt heute hier. Gehen Microsoft Kunden flöten, neue Kunden, weil ihr die abgreift. Mit gebrauchten Softwarelizenzen. Gab es da schon mal Stress mit Microsoft? Oder gab es da irgendwie mal Themen, dass die euch verklagt haben irgendwie oder gesagt haben, boah, so nicht, wir gehen jetzt vor Gericht zusammen und Bill Gates steht vor deiner Haustür und will dich platt machen?
Das wäre jetzt krass, ne? Aber so weit ist es jetzt noch nicht gekommen. Aber es gab schon mal den einen oder anderen Punkt, also gerade in dem Software-Audit, das ist jetzt zum Beispiel, wenn ein Dienstleister von Microsoft beauftragt, zu denen die Firma kommt und kontrolliert, ob du wirklich alle Lizenzen, die bei dir laufen, auch eine Lizenz gekauft hast. Sozusagen, das ist dann so eine große Prüfung.
Mhm.
Und wir hatten damals einen Kunden, an dem, wo ich gebrauchte Softwarelizenzen verkauft hatte. Und der damalige Auditor hat dann gesagt, okay, gebraucht, haben wir jetzt so ein bisschen Bauchschmerzen. Wir hätten gerne noch die und die und die und die weiteren Unterlagen. Und ich kann dann natürlich meine Rechte. Ich habe dann gesagt, okay, die werde ich Ihnen nicht geben. Die brauchen Sie auch nicht. Bitte geben Sie es so weiter. Und dann habe ich 3-4 Wochen nichts gehört. Und dann kam eine E-Mail von Microsoft. Da wird man natürlich, ne, gerade in den Anfangszeiten wird dann natürlich auch dann ein bisschen warm. Das kann man ganz ehrlich sagen.
Jo.
Und man kann natürlich, okay, sie haben die Lizenzen verkauft, aber wir brauchen noch das, noch das, noch das. Also es waren noch Unterlagen, die dann noch geliefert werden sollten, wo aber keine Rechtsprechung eben da war. Und dann habe ich mich damals eigentlich richtig aus dem Fenster gelehnt. Ich habe dann gesagt, okay, wenn sie das haben möchten, dann müssen sie mich verklagen.
Okay.
So, habe das erstmal so stehen lassen, war natürlich wirklich auch in dem Moment kurz gezögert, so E-Mail abschicken, ja oder nein. Aber ich habe es dann abgeschickt und es kam nichts mehr. Das hat sich dann alles...
Es kam nichts mehr?
Nee, es kam nichts mehr.
Das ist ja wie David gegen Goliath und ohne, dass es Folgen gibt.
Richtig. Also natürlich musst du halt als Gebrauchsoffhändler dann natürlich einige Regeln einhalten. Mhm. Die sind natürlich schon da. Also du musst natürlich, es gibt auch dann eine Löschungserklärung vom Erstbesitzer, die man dann natürlich, ne, sich einholen muss. Mhm. Und auch gewisse... Das wird jetzt, denke ich mal, auch ein bisschen zu technisch werden, aber es gibt gewisse Punkte halt, die man erfüllen muss. Mhm. Und die erfüllen wir eben. Mhm. Und auch haben wir jetzt auch seit 2 Jahren auch ein TÜV-Siegel, das Ganze vom TÜV haben überprüfen lassen, dass das Ganze auch vom Softwareankauf zu der Lagerung, in Anführungszeichen Lagerung der Softwarelizenzen bis zum Weiterverkauf alles zertifiziert ist und auch alles korrekt läuft. Und natürlich, das musst du auch in der heutigen Zeit auch bieten, weil wir haben auch wirklich vom Kleinunternehmer bis zum Großkonzern, mhm, sogar bis zu öffentlichen Auftraggebern wirklich alles an Kunden da.
Verstehe.
Ja.
Gibt es auch schwarze Schafe in deiner Branche, also Mitbewerber von dir, die nicht so sauber arbeiten?
Ja, natürlich, die gibt's. Die gibt's ja überall.
Wie kann ich mir das vorstellen in dem Bereich?
Also die verkaufen dann natürlich in Anführungszeichen Keys. Das sind also diese 26-stelligen Schlüssel, die man dann irgendwo in einem Softwareprogramm als Freischaltung der Lizenz eben, ja, ne, dann verkauft. Aber das ist in dem Sinne halt nur ein Key und keine Lizenz. Die Lizenz ist die Nutzung für die Software, mhm, und der Key ist sozusagen, um das zu aktivieren.
Die Freischaltung, ja.
Richtig. Ich vergleiche das immer gerne mit einem Auto, ne? Also die Lizenz ist das Auto und der Key ist der Schlüssel, mhm, fürs Auto. Damit kannst du dann schon Auto fahren mit dem Schlüssel, aber es ist eigentlich nicht rechtlich.
Das Auto ist eigentlich nicht zugelassen, wenn man
genau,
sich so
richtig, Auto ist nicht adaptieren zugelassen
will aufs Fahrzeug.
Es ist gar nicht da, richtig.
Okay, krass. Und diese Firmen, überleben die noch so oder werden die irgendwann, kommen dann irgendwann Microsoft um die Ecke und macht es dann anders wie bei dir, weil die sehen, hey, Moment mal, ihr arbeitet nicht sauber, das ist ja illegal. Die werden dann vor Gericht gebracht und dann gibt es dann entsprechende Konsequenzen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also da höre ich eigentlich sehr wenig. Ich beachte das auch ehrlich gesagt gar nicht. Deswegen versuchen wir, also es kommt mit Sicherheit vor, mhm, ich gehe mal davon aus, aber die sind natürlich häufig, natürlich sind das Firmen, die irgendwo im Ausland auch angemeldet sind, die auf dem deutschen Markt über die Google AdWords verkaufen, das kannst du ja sehr gut.
Ja.
Und deswegen versuchen wir halt, ne, durch ein TÜV-Zertifikat, ne, durch verschiedene Prüfungen, einem auch eine ISO 9001 Vertrauen zu schaffen. Ne, oder jetzt auch seit 2023 als Sponsor von Bayern 04 Leverkusen, ne, wo wir eben auch schon drüber gesprochen haben, mhm, da eben auch so dem Kunden so ein bisschen, ne, das Vertrauen eben entgegenzubringen, ja, dass er bei uns auch auf der sicheren Seite ist.
Hast du was ganz Spannendes gesagt für mich, da ich genauso tick.
Ja.
Du hast gesagt, du schaust nicht nach links und rechts. Ich werde auch immer wieder damit konfrontiert,
ja,
ob ich den kenne, ob ich das Unternehmen kenne, ob ich diese Person kenne. Und ich sage immer, ich kenne die nicht. Also ich beschäftige mich auch nicht mit meinen Mitbewerbern, weil ich genug mit meinen eigenen Themen zu tun habe und mich das dann auch einfach nicht interessiert. Wie ist das denn bei dir als Unternehmer oder als Mensch?
Ja, ich sehe es eigentlich genauso wie du. Also gerade im Business-Kontext natürlich schaue ich immer, dass ich die Firma an sich irgendwo besser mache. Ja, also ich gucke dann auch weniger nach links, nach rechts und dann kommt mal der Verkäufer, also ich habe insgesamt jetzt 5 Verkäufer und die sagen dann, hey, da ist wieder irgendjemand Neues auf dem Markt mit gebrauchten Lizenzen. Ich sage halt eben, okay, lass ihn machen, wir haben unseren Standpunkt, wir haben unsere Stärke, die wir eben dann versuchen auszuspielen, mhm, und da lege ich halt den Fokus drauf. Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, auch deinen Fokus irgendwo zu halten, weil wenn ich mich einfach nur mal damit beschäftige, was die anderen tun, dann ja, komme ich auch selber auch nicht als Firma weiter, genau.
Absolut, absolut. Jetzt klingt das natürlich sehr, sehr groß, wenn du sagst, hey, du bist in 8 weiteren Ländern aktiv mit Franchise-Partnern, wenn ich es, glaube ich, richtig gelesen habe, oder mit Partnern vor Ort.
Ja, mit Partnern vor Ort, genau.
Mit Partnern vor Ort, die auch dann der Sprache mächtig sind, logischerweise. Genau. Und du schaltest dann Werbung in den Ländern durch Google und Co. Und die Franchise-Partner tun die dann abarbeiten? Oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel hier einer zuguckt, der sagt, hey, ich will das 9. Land für Ronny aufmachen.
Ja.
Oder das 10., 11., 12. Ja, man weiß es ja nicht. Wie ist denn da die Vorgehensweise? Weil vielleicht gibt es ja hier die ein oder andere Person, die auswandern möchte, die perfekt Deutsch und Griechisch spricht zum Beispiel. Ja, und in Griechenland hier Softwarelizenzen verkaufen will. Wie ist das denn, wie ist denn so der Ablauf dann? Wie kommt man an Kunden im Ausland und wie kann man da so eine Person da platzieren?
Also wir machen es eigentlich immer so, dass wir natürlich dann den Partner vor Ort unterstützen, auch gerade in Marketingtätigkeiten, also auch Thema Google AdWords natürlich auch, wenn sich halt die Chance eben ergibt und wir haben das Gefühl, okay, die Person kriegt das auch hin, die versteht den Markt, die weiß auch, wie man mit Firmen spricht, wie man auf Firmen zugeht. Da müssen wir natürlich im Vorfeld uns dann sicher sein, dass diese Person das auch dann kann und dann unterstützen wir diese Person auch natürlich oder die Firma an sich und die macht dann quasi das Geschäft vor Ort mit den Partnern und kaufen dann die Lizenzen eben bei uns an. Wir sind dann sozusagen der einzigste Lieferant, wo sich eben dann auch sicher sein kann, okay, dass alles hundertprozentig korrekt läuft und er kann sich eben auf den Verkauf konzentrieren, nicht auf den Ankauf.
Okay.
Der Software-Lizenzen.
Bist du weiter offen, andere Länder noch aufzumachen? Oder?
Ja, natürlich.
Ja?
Natürlich.
Also, ihr habt es gehört, wenn Interesse besteht, auszuwandern aus Deutschland oder vielleicht lebt ja schon der ein oder andere im Ausland, der Ronny unterstützen möchte und wahrscheinlich, ich nehme mal an, gutes Geld verdient.
Ja.
Im Ausland. Ja. Bist du schon in Kroatien? Hör mal.
Kroatien noch nicht, nein. Also wäre ja vielleicht was für dich.
Was kann ich denn verdienen, wenn ich in Kroatien morgen S2 Software gebrauchte Lizenzen verkaufen möchte, so im Schnitt? Also wie laufe ich da denn raus? Besser als hier in Deutschland wahrscheinlich, weil die Lebenshaltungskosten sind ja sowieso geringer als hier und die Lebensqualität dafür höher.
Ja.
Aber wenn ich jetzt so ein Lizenzpartner im Ausland bin von dir, mit was kann ich so eine Range, also muss jetzt keine genaue Zahl nennen, wenn du nicht möchtest, aber mit was für eine Range kann ich denn dann so rechnen, wenn ich da so ein Land betreue, auf gut Deutsch?
Also es kommt natürlich darauf an, auf welchen Kunden du dich spezialisierst. Also ich würde natürlich immer auf die größeren Kunden gehen. Die können wir auch sehr gut abhandeln, weil wir eben auch eben schon wissen, wie die größeren Firmen denken. Die brauchen dann noch viel Compliance-Richtlinien. Deswegen brauchen die auch manchmal noch vielleicht einen Wirtschaftstestat zum Beispiel von den großen Big Four, was wir eben auch vorweisen können. Also dass die Lizenzen nochmal von der Wirtschaftskanzlei geprüft werden. Und das können eigentlich wenige im Markt. Und je nachdem, wenn man dann einen größeren Konzern in Kroatien oder eine größere Firma hat, dann kann man sehr schnell sehr gutes Geld verdienen. Also da sind eigentlich keine Grenzen gesetzt.
Was ist sehr gutes Geld?
Sehr gutes Geld. Ist jetzt immer im Auge des Betrachters.
In deinem Auge in dem Fall?
Also ich kann nur sagen, dass unser spanischer Partner, der hat, glaube ich, schon im ersten Jahr schon direkt siebenstellig verdient. Im ersten Jahr siebenstellig verdient.
So, jetzt wird's interessant. Weil, man muss ja dazu sagen, in ausländischen Ländern gibt es ja auch andere Steuersysteme.
Ja.
Das heißt, wenn die im Ausland sitzen und eine Mio verdienen, im ersten Jahr zum Beispiel, dann wirst du auch gerne mal anders besteuert als in Deutschland. Ja. Und da gibt es Länder, da zahlst du dann zum Beispiel 12% Steuern und nicht 50 oder 55 wie hier bei uns. Und da ergeben sich viele Vorteile. Ne? Ich habe es ja gerade schon gesagt, eingangs, du hast... Die Lebenshaltungskosten sind geringer.
Ja.
Die Lebensqualität ist höher. Der Verdienst, den du hast, wird nicht so hoch besteuert. Also für die Personen, die im Ausland sitzen, die haben vielleicht teilweise sogar ein schöneres Leben als du.
Weil die mit weniger. Mach sein, mach nicht sein. Ja.
Mal so, weil sie mit weniger Bürokratie vielleicht zu kämpfen haben oder mit weniger Hürden. Aber das klingt vernünftig. Also es klingt echt nach einem guten Geschäftsmodell. Was mich zur nächsten Frage bringt, wie nachhaltig ist denn dein Geschäftsmodell noch mit den gebrauchten Softwarelizenzen? Weil ich auch mitbekommen oder gelesen habe, dass viele Firmen auf diese Cloud-basierten Abo-Software-Systeme gehen und immer weniger diese Einmal-Lizenzen kaufen. Wie ist denn da der Trend? In welche Richtung geht das denn? Und wie bist du gewappnet gegen diesen Trend?
Also wir sind natürlich auch sehr nah dran am Kunde. Also diese Cloud-Geschichte ist gar nicht so weit verbreitet im Markt. Ne? Also die Zahlen sind weit dahinter. Microsoft würde da gerne viel stärker wachsen, aber die Firmen gehen natürlich auch sehr vorsichtig damit um. Thema Cloud, die wollen natürlich am liebsten die Daten schon vor Ort haben, auf dem eigenen Server und eben da auch den Zugriff eben drauf zu haben, wenn es mal hart auf hart kommt. Also der Trend ist eigentlich noch nicht absehbar. Also der gebrauchten Softwaremarkt, der wurde damals schon vor 5-6 Jahren totgeredet und jetzt kommt wieder ein neues Office on-premise raus, ne? Also 2027. Also es geht immer noch weiter, weil die Kunden es eben nicht annehmen. Ne? Die wollten nicht die Daten komplett in die USA verlagern, wo ich sag mal, den Kunden natürlich, wenn man es jetzt mal ganz hart auf hart sieht, wenn jetzt eine Verbindung mal von Trump einfach mal gecuttet wird, dann stehst du da mit einem Online-Server oder mit Office 365 und du kommst nicht an deine Daten ran.
Katastrophe für jede Firma.
Richtig.
Okay.
Deswegen, also, oder man hat doch Firmen, sehr viele, die fahren dann zweigleisig. Die sagen dann, wir fahren on-premise, also gebraucht und halt in der Cloud. immer noch eine Absicherung zu haben. Ah, das machen also, wir auch. Also es gibt auch so eine Zwischenlösung, ne?
Die man okay. Dann, das heißt, dein bestehendes Geschäftsmodell ist gar nicht so bedroht, wie man sich das jetzt vorstellen kann.
Nein, eigentlich
durch
nicht. Ja.
Cloud oder Abosysteme, im Gegenteil.
Ja. Im Gegenteil, also viel mehr Firmen erkennen das mittlerweile. Und ich sag mal, gerade in der heutigen Zeit ist natürlich, also die wirtschaftliche Lage ist jetzt gerade nicht die beste in Deutschland. Ne? Da wirst du mir zustimmen.
Ja.
Und dann hinterfragt man eben auch, ne, als Firma, okay, können wir hier vielleicht noch irgendwas machen? Ne? Müssen wir unbedingt in die Cloud oder haben wir vielleicht noch eine andere Lösung, die wir nutzen können? Mhm. Und bezahlen eben einmalig eine Software und können die dann eben über die nächsten Jahre nutzen oder gehen halt in ein Abo-Modell rein, wo wir jedes Jahr gute Preiserhöhungen eben haben.
Mhm. Ja. Jetzt hast du gerade das Thema Wirtschaft angesprochen. In der wirtschaftlich ja. schwierigen Phase befinden wir uns ja, ne?
Ja.
Spürst du das in irgendeiner Form mit deinem Unternehmen?
Aktuell noch nicht, nein.
Das heißt, bei dir geht es weiterhin in eine ja. vernünftige Richtung nach oben.
Richtig.
Okay, sehr, sehr spannend. Also du kriegst da sicherlich auch mit, bedingt auch durch die Medien, was mit dem einen ganz, ganz Großen hier in Deutschland passiert, also Automobilzulieferer.
Ja, ja, genau.
Automobilhersteller, wir haben ja hier ein paar in Stuttgart, die ansässig sind, Mercedes, Porsche.
Dann, ja, die kennt man.
Die kennt man.
Die kennt man.
Dann haben wir auch ja. Bosch, ja, die sitzen ja
Bosch,
auch hier.
Genau.
Also wir haben viele große Companies. Man munkelt ja so, oder man sagt ja so hier hin und wieder in Stuttgart, dass Stuttgart das nächste Detroit werden soll. Ja. Also ich hoffe es mal nicht. Ich hoffe, dass wir da die Wende hinbekommen. Wo siehst du denn deine Reise noch so ein Stück weit? Also jetzt bist du ja bei 14 Millionen angekommen, was ja für mich utopisch ist, wenn ich jetzt einfach nur ganz objektiv betrachte, wo du eigentlich herkommst. Ne?
Ja.
Du hast ja deine Lehre gemacht. Du warst mal in der Behörde, dann warst du LKW-Fahrer 6 Jahre lang, dann hast du nebenbei Webseiten gemacht, ja, hast du ja. irgendwie Online-Marketing gemacht, hast dann durch Zufall von gebrauchten Software-Systemen mitbekommen, bist dann in die Arbeitslosigkeit gegangen, um dich selbstständig zu machen, also ins volle Risiko auch gegangen, irgendwo ja. ein Stück weit, und hast die letzten 10 Jahre so dein eigenes Imperium aufgebaut. Und jetzt denken ja viele auf den sozialen Medien, hey, der hat bestimmt irgendein Coaching besucht, der hat bestimmt einen Mentor gehabt, ein Seminar besucht, ganz viele Bücher gelesen im Leben. Was war denn so der geheime Schlüssel von Ronny Schausten, ja, dass er es geschafft hat, ein Unternehmen auf die Beine zu stellen mit 25 Mitarbeitern und 14 Millionen Umsatz? Gibt es da irgendwie eine geheime Zutat oder der Secret Sauce, wie man das so gerne sagt? Oder
Secret Sauce.
Ja. Oder war das einfach nur fleißig sein, arbeiten, der Ärmel hochkrempeln und weitermachen? Und
schaffe, schaffe Häuslerbauer, sagen sie hier. Ne?
Das sagen sie im Schwabenland, das stimmt.
Das sagen sie hier. Vielleicht nochmal, jetzt spule ich auch nochmal kurz zurück. Also
ja,
wenn jemand aus Stuttgart zuhört, ein großer Automobilzulieferer, ne, oder auch die Firma Bosch, also falls Softwarelizenzen da liegen natürlich, ne, Server, Office, Betriebssysteme.
Dann bitte einmal über mich, damit ich
genau.
noch Provision bekomme. Also einmal über nicht da bei gerne. Ihnen melden, sondern bei mir. Dann leite ich das an Ronny weiter, so 6.000 Lizenzen ungefähr
ja.
am Stück. Also
da gerne auf mich zukommen.
Da machen wir jetzt gerade ein Fass auf. Das ist eigentlich ja. gar nicht so blöd, was du sagst. Also das
ja.
heißt, wenn eine große Firma zuguckt, die jetzt dabei ist, irgendwie sich zu minimieren,
genau.
muss jetzt ja nicht primär pleite gehen irgendwie oder zumachen, aber die haben Softwarelizenzen von Microsoft, dann können sie dir anbieten, oder?
Ja, genau. Also ich denke, wenn du dann unsere Seite wahrscheinlich in den Shownotes verlinkst, dann einfach dort eine Anfrage machen und dann kann man ganz offen über diese Themen sprechen.
Ich kam durch Immo-Tommy, also durch Tommy Unlocks Podcast, ja, damit nächstes Mal Ronny mit einem Barschick um die Ecke kommt.
Ja.
Nein, Spaß beiseite. Aber das ist ja primär das Geschäftsmodell einfach. Ne? Firma irgendwie hat keinen
ja.
Bedarf mehr an Lizenzen. Ja? Mercedes, Porsche, Bosch und wie er alle heißt. Und BMW hat jetzt auch Umsatzeinbruch, habe ich jetzt festgestellt.
Ja, ganz massiv. Ja.
Ganz massiv. Ne? Also alle großen Firmen, meldet euch bei Ronny oder auch gerne bei mir. Aber die Reise geht ja weiter nach oben bei dir. Ne? Also du hast ja im Prinzip, profitierst du sogar durch so wirtschaftlich schwierige Zeiten.
Ja.
Wenn Firmen dabei sind, große Firmen, mittelgroße, es muss jetzt nicht so ein Riesenladen wie Bosch, Daimler und Porsche sein, aber es können auch kleinere Unternehmen sein, die ja auch Microsoft-Lizenzen haben. Ist das ja für dich ein gewinnbringendes Geschäft, wenn du denen die Software abkaufst? Die generieren
richtig.
Auch schon einen Umsatz damit.
Richtig, ja. genau. Das Geld fließt ja wieder zurück dann zu der jeweiligen Firma. Und
genau.
Es ist quasi für sie ein Win und für mich auch eine Win-Win-Situation.
Und für den Kunden, der es dann
richtig.
Am Ende kauft. Die neue
richtig,
Software.
Für den Kunden auch.
Also
ja.
eigentlich eine
Win-Win-Win-Win-Situation.
Du schaffst ein gutes Umfeld, du löst ein
ja.
Problem, ein wirkliches Problem. Also es ist ja, es gibt ja Geschäftsmodelle, wo mir Leute erzählen, irgendwie, dass sie Problemlöser sind. Ich sag dann immer, aber dieses Problem, was du schilderst, gibt's gar nicht. Also du hast es gerade erfunden, ja. Um das irgendwie geiler klingen zu lassen, dein Geschäftsmodell. Kennst du ja vielleicht.
Ich weiß nicht.
Sind schon zu dir irgendwie Leute gekommen, die gesagt haben, hey, willst du bei mir investieren oder in meine Firma investieren oder eine Firma aufkaufen oder mit dabei sein in den letzten 10 Jahren?
Ehrlich gesagt, habe ich da nicht so danach geschaut. Nee, da habe ich immer alles soweit. Also ich wollte erstmal die Firma groß machen, genau, erstmal so stabil haben und um nochmal den Punkt von eben von dir aufzugreifen.
Wollte ich auch gerade zurückkommen.
Wenn wir jetzt mal kurz zurückkommen. Natürlich gab es so einen Punkt, der war 2019, wo ich dann so gemerkt habe, also gerade 2019 war so ein Jahr, wo sehr viel passiert ist, da war sehr viel im Umbruch und wo ich so das erste Gefühl hatte, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen paradox, das kennt man wahrscheinlich nur, wenn man mal in der Lage war, wenn man zum Geldmangel kommt und auf einmal hat man Geld, denkt man zuerst, die Probleme werden nur durch Geld gelöst und dann habe ich keine Probleme mehr, aber auf dem Mindset ist man dann eben und 2019 kam dann wirklich so ein Punkt, wo ich so gemerkt habe, okay, ich bin eigentlich überhaupt nicht glücklich, trotz alledem. Also ich hatte einen schönen Urlaub gehabt. Ich weiß noch, da gab es der Flug von Miami zurück, waren wir in einem 5-Sterne-Hotel in Miami Beach und Geld ausgegeben für alles, für Jetski fahren, schießen, also es war alles mit dabei und habe da wirklich überhaupt nicht nach dem Preis geschaut, habe auch über das Hotel einfach alles über die Kreditkarte laufen lassen und ich weiß noch, bei dem Checkout saß ich dort und dann hat mir die Dame da vorne die Rechnung ausgedruckt. Das waren dann, glaube ich, irgendwie, ich weiß nicht, 15 Seiten oder so und habe dann eine hohe fischelige Summe bezahlt für so einen Urlaub. Und habe das Ganze dann erstmal so genommen, aber auf dem Rückflug, das war dann durch die Nacht, konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich so gespürt habe, jetzt hast du so einen tollen Urlaub gemacht, so viel Geld ausgegeben, so viel erlebt, aber irgendwie bist du überhaupt nicht glücklich. Also du fliegst jetzt hier zurück nach Deutschland und hast eigentlich überhaupt keine Lust. Woran liegt das? So, und da bin ich halt an die, in die innere Sicht immer mehr und mehr gegangen und habe dann mir zuerst Bücher geholt, dann auch mal Seminare besucht und habe dann auch viele verrückte Reisen unternommen mit meiner damaligen, also mit meiner, nicht damaligen Frau, sorry Schatz.
Das cutten wir raus, es gibt Probleme mit der jetzigen Frau.
Nein, also mit meiner Frau bin ich seit 2019 dann zusammen und wir haben dann gemeinsam sehr viele Seminare besucht,
Orte
besucht, ja, haben da verrückte Dinge gemacht, also zum Beispiel auch so ein Dunkelretreat, zum Beispiel haben wir schon zusammen gemacht.
Ein Dunkelretreat?
Ja. Das im heißt, Dunkeln? Richtig, das heißt zum Beispiel, du bist dann tagelang allein in der Dunkelheit. Um halt so eine innere Sicht nach innen zu bekommen. Natürlich hast du dann keine Ablenkung, du hast kein Handy, kein Buch, kein Sonnenlicht. Du musst alles in Dunkelheit erstmal so ertasten, musst schlafen, waschen, essen, trinken. Alles in der kompletten Dunkelheit. Und dann kommen ja sehr viele Ängste und alte Muster, die man eben nicht verarbeitet hat, die kommen eben dann hoch, die sind dann präsent.
Und die hast du dann durchbrochen in der Zeit, oder?
Ja, natürlich mehr oder weniger. Das ist natürlich immer so ein Prozess. Also es geht nicht innerhalb von einem Wochenende, dass man dann
klar,
ja, natürlich rauskommt und sagt, ich bin ein neuer Mensch. Mhm. Ja, alles ist gut. Aber es war natürlich dann so über die Jahre sehr viele auch spirituelle Reisen, die wir unternommen haben. Zu den bosnischen Pyramiden sind wir geflogen vor.
Den bosnischen Pyramiden?
Genau, da gibt es Pyramiden in Bosnien. Ja, kann man mal gerne googeln. Da waren wir bei einem sehr guten Bekannten, dem Stefan, der hat dort ein eigenes Hotel direkt unter der Sonnenpyramide. Und da hat man schon sehr viele abgefahrene Dinge gesehen, ne, die einfach auch, ich an live miterlebt habe. Ne? Also das waren dann so Sachen wie, du bist dann in so Höhlengänge reingegangen und du hattest, da war zum Beispiel auch die Belüftung der Höhlengänge, konnte man nicht feststellen, woher die kommen. Du hattest immer frische Luft, da wurde Wasser gefunden, das war in einer perfekten Qualität. Wir hatten damals unseren kleinen Sohn mit, der war damals, der hatte Hochfieber, wie wir dann damals angekommen sind, über 40 Fieber. Wir haben den mit in so einen Gang geholt und der war auf einmal gesund am nächsten Tag. Ne? Also es sind viele abgefahrene Dinge passiert. Man hat Dinge wahrgenommen, Dinge gehört in den Pyramiden, die alle sehr abgefahren waren. Und ich bin dann halt so in diese krasse innere Sicht gegangen und habe da auch spirituell mir sehr viel angeschaut. Ich sag mal so, ich war auch spiritueller Tourist, ich habe mir alles mal angeschaut. Von allen wie soll man das sagen, Branchen, die man sich vorstellen kann. Habe natürlich viel Gutes und viel Schlechtes erlebt. Mhm. Und ja, war mit Schamanen zusammen, ne? Einsam, mehrere Tage lang. Sind natürlich auch sehr viele gute Freundschaften entstanden. Und letztendlich habe ich, also wenn man das jetzt dann so zusammendampft, einfach auch dann so gespürt, okay, wenn ich die Sicht nach innen hatte und habe dann einfach immer mehr versucht, so meine Werte zu leben und auch in diese Firma mit einzubringen. Das war auch so der Grund, warum die Firma auch letztendlich so gewachsen ist. Weil ich glaube, die Firma ist der Bewusstseinsspiegel von deinem Bewusstsein eben, von deiner inneren Sicht. Und das habe ich auch gerade im letzten Jahr gemerkt. Dieser große Sprung war eben auch da, achtstellig zu werden, weil ich mir es, glaube ich, dann erst erlaubt habe, auch so stark zu wachsen. Weil ich glaube, ich hatte da auch wie so ein Mindset, wo ich gedacht habe, man stellt sich immer die Frage, darf ich das überhaupt bekommen? Ne? Darf ich überhaupt so viel Geld verdienen? Wir werden ja im Geldmangel einfach auch von den Medien auch einfach erzogen.
Ach, ich glaube, das geht schon zu Hause los. Also ja. Wenn ich jetzt so meine Eltern denke und auch wahrscheinlich deine Eltern so, ne?
Ja.
Du hast so einen normalen Haushaltsverdienst vielleicht so, ne? Und dann geht's ja weiter in die Schule, da kriegst du ja dann die nächste Schablone auferlegt. Ne? Du wirst ja nicht zum Unternehmer geschult, sondern zu einem perfekten Mitarbeiter. Und so startest du dann ins Leben, ja, und hast dann so deine Glaubenssätze, mit denen du ins Leben startest. Und die musst du ja später im Leben irgendwann abtrainieren, wieder die Glaubenssätze, um dann eben den Punkt zu erlangen, von dem du gerade gesprochen hast, ne?
Richtig.
Ja. Dass du dich frei von diesen komischen Glaubenssätzen machst, um dir dann selbst zu erlauben, auch achtstellig zu verdienen.
Ist wirklich so. Man braucht dann wirklich, man muss sich selber einfach die Erlaubnis geben. Und hab dann noch, ich habe zum Beispiel auch Breathwork aktiv gelernt, als Trainer auch, ja, war da auch auf dem langen Lehrgang gewesen, um einfach auch da ganz tief reinzuschauen in das Thema, weil ich damals halt wissen wollte, okay, wenn ich Muster mehr kenne, die mich irgendwo blockieren im Alltag, auch im Business, wie kann ich die selber auflösen? Mhm. Und das hat letztendlich auch dazu geführt, wie gesagt, dass die Firma gewachsen ist, dass mir eben auch privat extrem ein stabileres Umfeld einfach geschaffen hat, ne? Gerade für die Kinder und auch für meine Frau zum Beispiel, ne? Haben wir da wirklich uns über diese Arbeit eben auch über diese Bewusstseinsebenen, über diese Klarheit dann auch, ehrlich gesagt, auch so richtig gefunden, ja, ganz ehrlich. Also wir hatten natürlich, wir waren, gerade meine Frau und ich, also wir hatten natürlich am Anfang, war es nicht so einfach gewesen, natürlich, ne? Durch die ganzen Umstände, weil natürlich auch Ex-Partner da waren, ne? Weil natürlich auch viel Druck von außen war.
Also auch bei ihr Ex-Partner? Oder?
Ja, genau.
Kind mit dem Ex-Partner entsprechend gehabt oder Kinder irgendwie und bei dir dann wahrscheinlich auch?
Ja, bei mir auch, ja.
Und dann Patchwork,
genau. Deswegen die 6 Patchwork-Kinder. Also meine jetzige Frau, die Nicole, wir haben 2 Kinder zusammen. Mhm. Der Jüngste ist jetzt 1 Jahr alt. Mein ältester Sohn ist 25. Also wir haben die ganze Range.
Der von damals, der,
ja. Wo die ganze Range haben wir dann eben, ne, von dem ganzen Alter her. Aber es ist wirklich schön, ne? Also die verstehen sich gut, die Geschwister untereinander. Und
alle?
Ja, wenn wir eine schöne Familienfeier haben, dann ist natürlich immer schön, wenn alle Kinder da sind, ne? Die Großen an die Kleinen holen und dann macht es schon sehr viel Spaß.
Wie wichtig ist denn neben Unternehmertum deine Vorbildfunktion für deine Kinder? Und was willst du anders machen bei deinen Kindern, als deine Eltern bei dir gemacht haben?
Also ich muss sagen, natürlich, so die Erkenntnis kommt erst später, ne? Natürlich weiß man, wenn man einen echt strengeren Vater hatte, den hatte ich, als damaliges Kind kann man das Ganze halt nicht so gut einschätzen, aber letztendlich, wenn man älter ist, dann spürt man, okay, das war genau das Richtige, was ich gebraucht habe.
Die Strenge?
Die Strenge auch, genau. Die Mutter eher so die liebevolle und der Vater eher der strengere Part, der einfach da mal auch mal auf die Füße haut, ne, und sagt, so nicht mein Freund. Also das hat man dann schon sehr viel gebracht. Und natürlich bin ich jetzt auch, sage ich mal, auch so in der Bewusstseinsebene angelangt, wo ich gesagt habe, jetzt will ich wieder was auch zurückgeben der Gesellschaft oder auch für meine Kinder etwas erschaffen. Mhm. Weil einfach, ich sag mal, meine Kinder werde ich jetzt nicht verlangen, dass sie die Firma irgendwann weiterführen sollen oder ähnliches. Also mein großer Sohn, Grüße gehen raus, der ist Kfz-Mechaniker, weil er eben gesagt hat, er war natürlich auch mal bei mir in der Firma und habe natürlich auch versucht, ihn da so ein bisschen reinzuleiten. Mhm. Aber er hat dann gesagt, Papa, das ist nichts für mich. Ich will am liebsten mit Autos schrauben. Das ist mein Ding, ne? So Rennen zu fahren, ne, mit seinen, wir haben ein bekanntes Team, die fahren so einen Youngtimer, ne, immer wieder über Nürburgring, über kleinere Rennstrecken. Er ist halt immer dabei, am Wochenende schraubt er den Autos mit rum und das ist halt so sein Ding gewesen. Und ich habe gesagt, hey, mach, wozu du wirklich Lust hast, wenn du dann brauchst du keinen Tag mehr zu arbeiten. Wenn Autos dein Ding ist, das kann man eben ja auch weiterspinnen. Ich habe jetzt machst du einen Gesellen, dann machst du einen Kfz-Meister.
Dann machst du eine Werkstatt.
Richtig, machst eine Werkstatt. Natürlich kam der erste Gedanke, wir machen eine Werkstatt zusammen. Ich habe gesagt, können wir gerne machen, aber erst, wenn du einen Meister hast. Dann hast du was gelernt,
Genau.
Und dann können wir da gerne drüber sprechen, natürlich. Ja, also das natürlich schon, die Kinder dann so zu leiten, dass man sagt, dass sie eben ihre Leidenschaft leben können. Ja.
Also drückst du ihnen nicht deine Firma oder deine Schablone auf, sondern Nein, schaust du, dass sie sich selber so entwickeln, wie sie sich entwickeln möchten oder in welche Richtung die gehen.
Ja.
Spannend. Darf er auch schon in Papas Auto rumschrauben oder noch nicht?
Ja, er darf schon. Ja, natürlich. Ja. Also ich habe jetzt zum Beispiel ein Leasingfahrzeug, also jetzt dem einen, aber wir haben noch einen alten Oldtimer zu Hause stehen und da darf er natürlich mal.
Was für einen hast du denn?
Wir haben einen Rolls-Royce Silver Shadow.
Welches Jahr?
1980.
Boah, krass.
Ja.
Boah, da hatten die ja noch richtig Charakter, die Fahrzeuge, ey.
Noch richtig Charakter, aber ja. Schatz, Grüße gehen raus, also meine Frau gefällt er nicht.
Und was das Leasingfahrzeug, was ist das? Nicht so hochkarätiges jetzt, oder? Bitte? Dein Leasingfahrzeug jetzt, wo du gesagt hast.
Obwohl doch, ich fahre ein X6, ne? Also jetzt aktuell.
Auch ein schönes X6. Auto.
Ja.
Aber kann man jetzt natürlich nicht gleichsetzen mit einem Rolls-Royce aus den richtig. 80ern. Okay, sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Hast du sonst irgendwie eine Affinität zu anderen materiellen Dingen jetzt? Also Uhren, das ist jetzt wahrscheinlich nicht die einzige Uhr, die AP an deinem Handgelenk. Sondern,
ich habe ein paar Uhren, ganz ehrlich, ne? Also die materiellen Dinge sind mir ehrlich gesagt jetzt nicht so unbedingt wichtig geworden die letzten Jahre.
Mhm.
Also, wo wir jetzt gerade die ganze Energie hineinlenken, ist, dass wir da vorne schon eine eigene Schule gründen mit anderen Familien zusammen.
Okay. Eine eigene Schule.
Eine eigene Schule, ja.
In Deutschland.
In Deutschland.
Okay. Warum?
Warum? Natürlich, da gibt es viele Gründe. Natürlich jetzt nochmal durch, meine zwei jüngsten Kinder sind jetzt 1 Jahr und 4 Jahre.
Mhm.
Und man sieht einfach jetzt gerade auch, wo es aktuell hinläuft. Also man sieht doch gerade das Thema krass KI.
Mhm.
Und man sieht natürlich, wie das aktuelle Schulsystem aussieht. Und das ist natürlich gar nicht auf so ein Schulsystem auch irgendwo übertragbar. Ne? Also die Schüler werden darauf gar nicht vorbereitet. Das ist jetzt ein Thema, aber das nächste ist natürlich, dass das aktuelle Schulsystem auch gar nicht für so gut halt in der heutigen Zeit wirklich auch kreativ denkende, kritisch denkende Kinder zu erziehen oder groß zu machen.
Mhm.
Und da kam eben die Idee auf, einfach mal, das war wirklich, wir haben jemanden getroffen, die Christiane, die damals ein Konzept geschrieben hatte schon, die wollte schon seit 10 Jahren eine Schule gründen. Mhm. Und wir haben darüber einmal im Kindergarten gesprochen und dann waren wir direkt Feuer und Flamme und es kamen noch 2 weitere Familien dazu und haben dann einen Verein gegründet. Das war vor 2 Jahren und wir hatten schon die eine oder andere Berührung jetzt mit der ADD, mit der Schulbehörde. Das war jetzt nicht ganz so einfach. Natürlich, das mag der deutsche Staat nicht so gerne, dass man eine Schule gründet. Aber wir sind jetzt da schon einen riesigen Schritt weitergekommen und haben jetzt auch schon eine Location gefunden im Nachbarort bei uns, also auf dem Lande, wo es wahrscheinlich dann 2027 losgeht. Ne? Wo wir dann quasi, das Schulsystem, sag ich mal, im ganzen Groben ist jetzt so, dass die Kinder halt eben wieder lernen sollen. Dass jetzt nicht so sozusagen diese Leistung von den Kindern abverlangt wird. Es werden keine Noten gegeben. Man macht ein freies Lernumfeld, wo die Kinder auch mal in der Natur lernen dürfen, auch mal in die Betriebe dürfen mal aktiv in Betrieben mitarbeiten. Und die Lehrer werden eher so als Begleiter gesehen und nicht als Erziehungsaufdoktrination von dem ganzen Stoff, der dann reingepumpt wird.
Was gefällt dir nicht an unserem Schulsystem? Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile über 130 Jahre alt, also unser Schulsystem, nach dem wir arbeiten. Jetzt hast du vorhin von KI gesprochen und Implementierung. Ja. Ich glaube, wir haben nicht mal die Digitalisierung richtig implementieren können ins Schulsystem,
ja.
Geschweige denn künstliche Intelligenz. Aber was sind denn noch so Themen in unserem Schulsystem, mit dem wir nach wie vor arbeiten heute in Deutschland, was dir nicht passt? Wo du sagst, das will ich mit meiner Schule besser machen.
Ah, da gibt es viele Themen. Also zum Beispiel kann ich noch ein Beispiel nennen. Also mein Sohn, der war ja auch in der Berufsschule und der hat mir damals ein Arbeitsblatt gezeigt, weil er gesagt hat, kannst du mir mal gerade helfen, du kennst dich doch mit Word aus, habe ich gesagt, ja. Er hat mir dann ein Arbeitsblatt gezeigt, wo die halt auf ein Stück Papier sollten die Word, irgendwelche Word-Funktionen erklären.
Auf dem Papier?
Auf dem Papier. Mhm. Ich habe ihm dann gesagt, was ist das, das müsst ihr doch am PC lernen. Nee, wir haben halt keine Kapazitäten, der Raum ist komplett überlegt und wir müssen das auf dem Blatt Papier machen.
Das ist fast wie Baurechtsamt, wenn die eine CD von dir haben wollen von irgendeinem Projekt und um das dann später dann dort auszudrucken, ja.
Richtig, also. Richtig. Ja, genau so kann man sich das vorstellen.
Okay.
Das ist jetzt mal ein dummes Beispiel, aber wenn man zum Beispiel auch sieht, ne, wie der Stoff eben auch aussieht. Also man verlangt ehrlich gesagt den Kindern, dass sie in jedem Fach gut sind. In jedem Fach, sage ich mal, bestenfalls auf einer 1 stehen, aber letztendlich man von den ganzen Themen, das weiß man selber ja auch noch, eigentlich gar nichts mehr weiß, ja. Mhm. Also ich weiß auch so von mir, dass ich gerade das Thema dass das Thema in Mathe zum Beispiel nie verstanden habe, warum ich ein Koordinatensystem in irgendeiner Art und Weise verstehen muss oder ausrechnen muss, x gleich y. Ich habe das nie verstanden, wo ich das mal in der oder irgendwo im Leben anwenden soll. Natürlich so Thema wie Lesen, Schreiben, Rechnen, Rechnungswesen, klar, das ist natürlich sinnvoll, sowas dem Kind beizubringen, aber ich finde, da kann man ganz, ganz viel abschneiden und einfach die Kinder mehr aufs Leben vorbereiten, dass die Kinder auch wirklich, gerade jetzt durch Thema KI, wieder lernen, kritisch zu denken, auch die Dinge kritisch zu hinterfragen und einfach auch jetzt anders lernen, weil wir wissen ja selber, die KI weiß schon mehr wie wir selbst. Und wir müssen irgendwo einen Weg finden, wie können wir die KI neben uns irgendwo ins Leben bringen, ja? Und wie sehen die Kinder daneben aus?
Jetzt hast du vorhin auch was erwähnt gehabt, ein Thema, wo du gesagt hast, da war mein Charakter noch nicht so gefestigt. Wenn du auf das mal näher eingehen würdest, was heißt das, da war mein Charakter noch nicht gefestigt? Ist das so, wenn du Herausforderungen hattest, dass du da noch so ein bisschen hin und her geschwungen bist, weil dein Charakter noch nicht gefestigt war?
Ja.
Und wie war es dann, als dein Charakter gefestigt wurde? Also was für einen Unterschied hast du jetzt gemerkt? Oder wie gehst du heute mit Herausforderungen um gegenüber früher?
Gute Frage, ja.
Ich weiß.
Ich kann da mal dazu eine kurze Anekdote erzählen. Das war, glaube ich, 2016 oder 17. Das war wirklich noch ganz am Anfang. Und nach natürlich total grün hinter den Ohren. Und da gab es eine Szene, wo ich drei Mitarbeiterinnen hatte. Und zwei hatten sich wohl draußen schon, habe ich dann gemerkt, bei dem Ankommen in der Firma, die sich draußen schon so ein bisschen gestritten hatten. Und ich habe mich dann so in mein Büro gesetzt und habe dann so gedacht, okay, ich habe dann so überlegt, muss ich da jetzt dazwischen? Was mache ich jetzt? Ne? Soll ich die lassen? Und auf einmal ist eine am Büro vorbeigelaufen und war am Heulen, total verheult. Und da habe ich echt so gemerkt, okay, mit der Situation war ich in dem Moment komplett überfordert. Irgendwie das damit umzugehen und sagen, okay, was mache ich jetzt? Schicke ich die nach Hause? Soll ich die da lassen? Soll sie sich beruhigen? Und dann kam meine damalige, also war dann jemand, der, die schon ein bisschen älter war, sie hat dann gesagt, Ronny, ich kläre das. Hat bei mir die Tür zugemacht, hat gesagt, arbeite du weiter, ich kläre das. Damals fand ich das sehr gut, diesen Move, aber heutzutage würde ich sagen, hey, du hast einfach die Verantwortung abgegeben an den Mitarbeiter. Klar soll der Mitarbeiter auch Verantwortung haben, aber das war eigentlich mein...
Chefsache.
Ne? Das war eigentlich Chefsache, richtig. Und wenn es jetzt irgendwo brennt in der Firma, aktuell, dann freue ich mich ehrlich gesagt drauf, dann einfach auch da voll reinzugehen.
Ja, also sprich dann... die Verantwortung nicht abzugeben, sondern sie dann entsprechend zu übernehmen.
Richtig.
Würdest du sagen, dass das mittlerweile ein Grundsatzproblem geworden ist in unserer Gesellschaft, dass Menschen gerne Verantwortung abgeben, anstatt sie zu übernehmen?
Ja, das denke ich schon, ja.
Ja? Woran machst du das so fest? Also ich merke das in sehr, sehr vielen Bereichen zum Beispiel.
Das ist jetzt eine gute Frage. Also wo soll man jetzt in welches Thema oder in welche Branche soll man jetzt reinjumpen?
Ach, wir können zum Beispiel ganz oben anfangen bei der Politik.
Ganz oder, bei der Politik.
Oder auch bei Mitarbeitern, wenn wir jetzt im Unternehmertum sind, dass da auch sehr gern Verantwortung abgegeben wird.
Ja, natürlich. Ich sag mal, meine Aufgabe ist es ja dann auch so als Chef, was ich dann so gespürt habe, okay, ich kann erst führen, wenn ich mich selber führen kann. Und ich am besten bin ich komplett überflüssig in der Firma. Ja, idealerweise bin ich fast überflüssig und das Team läuft autark ohne mich. Und dann natürlich auch immer wieder zu sehen, dass ich den Mitarbeitern genügend Verantwortung gebe, mit denen sie rumgehen können. Und dann natürlich auch immer wieder mal zu schauen, okay, es gibt so einige Dinge, wo ich dann immer weiß, okay, das ist jetzt Chefsache, die muss ich jetzt ansprechen oder da muss ich jetzt mal kurz einhaken. Also mittlerweile habe ich schon so ein Gespür. Also ich war früher immer so ein Kopfmensch und jetzt bin ich eher so ein Bauchmensch geworden, ne? Der eher so nach dem Gefühl, ich spüre dann so, okay, ich komme morgens in die Firma und spüre wirklich schon, okay, der Mitarbeiter braucht gerade ein Gespräch, hier muss ich mal kurz einhaken. Mittlerweile, ja.
Also Intuition, von der wir
die sprechen. Die Intuition habe ich die letzten Jahre halt extrem gestärkt, ja.
Kopf runter, Intuition hoch. Ist das gewinnbringend für dein Unternehmertum?
Ja, auf jeden Fall.
Weil viele Firmen das eben nicht machen. Die arbeiten mehr mit Kopf anstatt mit Gefühl oder Intuition und wundern sich dann vielleicht auch, warum die Mitarbeiter abwandern oder warum die Mitarbeiter unzufrieden sind und die Fluktuation so hoch ist. Aber wie ist das denn bei dir?
Ich sage immer, das Herz ist der Entscheider, ne? Und der Verstand ist der Berater. Und wenn Mitarbeiter das fühlen, also ich weiß auch, dass ich Mitarbeiter habe, die, wo ich weiß natürlich, da ist eine sehr starke Bindung da und die spüren natürlich, wie ich die Firma führe, dass ich die auch mit Herz führe einfach. Ne? Also das habe ich noch auf der Hinfahrt mit meinem Freund besprochen, dass ich gesagt habe, also früher war es eben so, da bin ich dem Geld hinterhergelaufen. Und mittlerweile ist es jetzt so, dass ich diesen Schaffungsprozess einfach mag. Ne? Also was Neues zu kreieren, eine neue Idee, Info einfach in die Firma reinzubringen oder ich habe eine Marketing-Idee oder ich habe eine Automatisierungsidee, dass ich dann einfach so eine Idee habe und einfach dann bis in die Materie, sage ich mal, runterbringe, dass dann die letztendlich ausgeführt wird und in die Firma mit eingepflanzt wird. So diesen Schaffungsprozess einfach jetzt zu haben. Also das ist jetzt ehrlich gesagt, was ich jetzt so fühle, was ich jetzt, wo die Firma auch sehr, sehr stabil einfach dadurch wird. Weil ich einfach auch die Firma nicht mehr nur als Geldinstrument sehe, sondern einfach auch so als, wie soll man sagen, also das jetzt nicht so abgedreht klingt, aber wie so als lebendiges Wesen sehe.
Mhm.
Ja. Das habe ich halt gelernt die letzten Jahre. Ne? Also da immer tiefer in diese Bewusstseinsebenen einzutauchen und wirklich umso stabiler ist die Firma gelaufen. Ja, das konnte ich mir im Vorfeld auch nicht vorstellen, aber die Firmen, also gerade die Themen, die an dir hängen, also die du wirklich hast, die spiegeln sich auch letztendlich in der Firma wieder. Ich hatte zum Beispiel früher so ein Thema mit Grenzen setzen, ganz stark.
Mhm.
Und was ist dann passiert? Die Mitarbeiter kommen in die Firma, die ersten, und die latschen permanent über deine Grenze drüber.
Mhm.
Permanent. Dann wird mir irgendwie so gefordert, okay, dem musst du Grenzen setzen. Dann sage ich, stopp, bis hier nicht weiter, das ist dein Bereich, das ist dein Bereich, das ist dein Bereich. Und dann lernt man eben mit der Firma live einfach, ne, die ganzen Lebensumstände, ja, dass die einfach reifen dürfen.
Mhm.
Ja.
Jetzt hast du letztes Jahr die 14-Millionen-Marke an Umsatz geknackt.
Oh, ja.
2025.
Mhm.
Was hast du dieses Jahr für ein Ziel so anvisiert, in welche Richtung es gehen soll? Willst du nochmal einen draufsetzen oder bist du froh, wenn du das Ziel vom letzten Jahr einfach nur erreichst?
Also wenn wir danach gehen, natürlich klar, wollen wir noch einen draufsetzen und da okay. Sind wir gerade sehr gut dabei. Ne?
Ja?
Also, ja.
Wir haben ja jetzt Mai.
Mai.
Mai. Wie sieht es aus, so zielerreichungstechnisch?
Also wir sind halt über Vorjahresniveau, deswegen gehen wir stark davon aus, dass
du vielleicht sogar 15 oder 16 Millionchen
ja. werden. Vielleicht noch ein bisschen höher.
Noch ein bisschen höher, 18 ja. oder 20, vielleicht die 20er-Marke knacken.
Ja.
Sehr, sehr spannend. Also ja. Ich glaube, es ist auch ein Prozess, und da gehe ich einfach nur von mir selbst aus, sich das zuzulassen oder zu sagen, ich darf so viel verdienen und dann auch umzugehen, also umgehen ja. zu können mit diesen Zahlen. Weil die meisten Menschen, ich merke das ja auch selbst, ist, die können mit so Summen nicht umgehen. Für die ist das so abstrus, diese Summen, dass sie mit den Zahlen gar nicht umgehen können.
Ja.
Und je egaler dir die Summe wird, umso besser läuft es in meinen Augen. Ob das jetzt 5.000, 500.000, 5 Millionen, 50 Millionen sind, wenn du da keinen Unterschied siehst in deinem Kopf, läuft es viel besser, wie wenn du so diese Ehrfurcht vor diesen Zahlen hast, ne, und diesen übergroßen Respekt und diese Angst auch irgendwo.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich weiß also, mein erster Deal, der fünfstellig gegangen ist, das war natürlich damals in Anfangszeit eine Zahl, die war für mich schon sehr, sehr hoch. Ist natürlich jetzt nicht mehr so. aber damals weiß ich, ich war dann so kurz vor dem Close von dem Deal und ich hatte echt schweißen Hände, also wirklich, die Hände waren geschwitzt. Ich habe mir das gar nicht so, das war wirklich wie so eine Geburt, ne? Also ich habe dann wirklich gemerkt, okay, das muss jetzt wirklich mal laufen. Und ich wusste, wenn ich diese Challenge, also wenn ich jetzt diese Ebene habe, dann läuft es auch besser. Mhm. Ja, und so war es dann auch gewesen. So kommen halt immer diese Steps dann, wo man dann merkt, okay, jetzt hast du mal so eine Zahl erreicht, so eine Zahl erreicht, so eine Zahl erreicht. Und auf einmal wird es dann, das sind eigentlich dann nur Zahlen, habe ich dann gesagt. Ne? Also warum macht das was mit einem? Das sind halt diese alten Glaubenssätze, die dann auch irgendwo in einem rumschwirren.
Genau. Jetzt hast du damals schwitzige Hände bekommen bei einem fünfstelligen Deal.
Ja.
Was war denn so der höchste Deal, den du in deine Firmengeschichte geclosed hast, ohne dass du jetzt schwitzige Hände oder so bekommst? Aber vielleicht hast du da auch wirklich schwitzige Hände bekommen, weil der so hoch war, sechsstellig oder fünfstellig, siebenstellig, wie auch immer.
Siebenstellig.
Siebenstellig?
Ja, in einem. Also ein Deal in einem, siebenstellig.
Also ein Kunde quasi?
Genau. Also ein Kunde. Und ich muss sagen, das habe ich aber damals relativ easy gesehen. Ne? Also ich habe wirklich...
Yeah? Ja, warst du dann schon so vom Mindset her?
Ich war damals schon so weit, wo ich dann gesagt habe, okay, du bist gar nicht so, natürlich so leicht angeregt vielleicht, ne? Natürlich, um immer wieder zu sehen, okay, sind wir jetzt so weit? Und ich habe gesagt, innerlich, hey, okay, ich würde es gerne machen, aber wenn nicht, dann kommt der Nächste. Und auf einmal kam der Deal. Ne? Ich glaube einfach dann, wenn man so eine heitere Gelassenheit irgendwie an den Tag legt, dann letztendlich läuft es dann irgendwie. Dann bist du im Flow-Zustand und dann kommt eins zum anderen.
Ich kenne das von einer Person, die mir sehr nahe steht, die sehr gut im Vertrieb ist, die das genauso handhabt, die gar nicht so pushy ist, den Kunden gegenüber so viel Druck ausübt. Oder die eine Variante, was ja viele Vertriebler schlecht machen, ist entweder zu viel Druck ausüben.
Ja.
Und die andere Variante ist, in die Bittstellerposition zu gehen. Beides ist scheiße. Ja?
Richtig.
Richtig. Und so diesen Mittelweg zu finden, den du jetzt gerade geschildert hast, ist in meinen Augen auch perfekt so. Ne? Du platzierst was, sagst, hey, pass auf, Das ist das Produkt, das ist die Dienstleistung, erfüllt die und die Merkmale, die dir helfen können oder wie auch immer. Bitteschön. So, das ist mein Angebot. Und jetzt einfach gar nicht mal so viel Druck ausüben oder irgendwie so dieses typische Vertriebsblabla oder dieses Geschrei, was da draußen gesagt wird, was heute gemacht wird, musst du gar nicht. Wenn dein Produkt und deine Dienstleistung vernünftig ist und deine Beratung gut war und du den Kunden abgeholt hast. Ich bin zum Beispiel auch kein Freund von Skripten, ne? Also ja, irgendwelche richtig. Telefonskripte ja. oder ja. so. Absolute Katastrophe. Also diese ganzen Vertriebsagenturen, die da draußen kursieren, die dir sagen, du musst nach irgendwelchen Skripten arbeiten. Null. Die besten Vertriebler, die ich kenne, arbeiten nach keinem Skript. Die lassen sich auf jeden Kunden ja, individuell ein.
Ja.
Das ist wie das Schulsystem. Ja? Wenn du ja jedem Kunden die gleiche Schablone aufsetzt, funktioniert nicht. Ja, und gerade wenn du in solchen Summen unterwegs bist, siebenstellig, dann ist das ja auch ein gewisser Kunde, wo du ein gewisses Fingerspitzengefühl haben musst, wie du mit dem umgehst. Ja? Und wenn du da die gleiche Schablone auflegst, wie dem, der fünfstellig bei dir gemacht hat, wird nicht funktionieren.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Ne? Also meine Frau, die war auch bei mir in der Firma damals die Vertriebsleiterin. Mhm. Und sie hat immer gesagt, der Kunde merkt, wenn du es dringend notwendig hast. Also wenn du den Deal unbedingt brauchst, der Kunde spürt das.
Ja.
Wenn du das, ne, wenn du so viel Druck ausübst und dann kommt der Deal auch nicht zustande.
Nein.
Ja, das war auch, also damals hat meine Frau mit mir zusammen die Firma auch aufgebaut, gerade im Vertrieb. Und damals am Anfang auch, da war man zum Beispiel, damals ist ja der große Verkaufstrainer Dirk Kräuter, da waren wir zusammen bei Dirk Kräuter, haben uns ein Skript schreiben lassen und das und das und das und es hat nichts funktioniert einfach.
Der war auch schon bei mir im Podcast.
Ja. Einfach nicht, selbst wenn er ein schlechter Verkäufer ist, aber einfach, wenn du ein Skript jemandem gibst, was einfach nicht auf ihn zugeschnitten ist. Mhm. Und ich habe dann gesagt, ich glaube, du musst einfach so dein eigenes Gefühl da reinbringen. Du musst einfach selber irgendwie machen.
Du bist jetzt der Tod aller Coaches.
Aber letztendlich war es dann auf einmal wie so ein Gamechanger. Auf einmal hat es dann funktioniert. Ich habe gesagt, mach einfach, versuch dich einfach reinzufühlen bei dem Kunden und dann mach einfach, habe ich gesagt. Ich gebe dir einfach freie Hand und auf einmal hat es dann funktioniert.
Ist deine Frau noch in der Firma?
Aktuell ist mal ab und zu natürlich, ne, hilft sie mir natürlich noch bei einigen Dingen im Hintergrund. Aber jetzt ist sie halt Mama zu Hause und fühlt sich da auch sehr wohl.
Okay.
Ja.
Wirst du auch Mitarbeitertechnik? Ich meine, je höher der Umsatz, desto mehr Mitarbeiter brauchst du. Was ist so eine Range, wo du sagst, das ist so mein Ziel, da will ich irgendwann hin, so 50 Mitarbeiter oder keine Ahnung, wo siehst du dich da so in der Firmengröße?
Also da habe ich jetzt eigentlich so keine Ziele, ne?
Nein?
Also je nachdem, ich schaue halt immer so, okay, was kommt, ja, und und versuche einfach nicht zu sehr in die Zukunft irgendwie zu planen. Ne? Also ich versuche dann immer das Hier und Jetzt, was kann ich hier und jetzt ändern? Und das, denke ich mal, hat uns auch in der Vergangenheit immer so stark gemacht, einfach als Firma auch.
Also nicht zu sehr dieses typische, war übrigens die Frage, die meistgehasste Frage bei mir bei Bewerbungsgesprächen, wo sehen Sie sich in 10 Jahren? Ich weiß doch nicht mal, ob ich in 10 Jahren leben werde, Alter. Ja.
Ja.
So, ich kann jetzt, weiß Gott, was erzählen, wo ich mich in 5 bis 10 Jahren sehe. Aber ich habe eine Sache festgestellt. Du sagst, du siehst dich in 5 bis 10 Jahren dort und das Leben macht dir einen Strich durch die Rechnung.
Richtig, ja.
Und das ist in 99,9% der Menschen der Fall. Ja, also wenn ich mein Leben rückblickend betrachte, wenn ich überlege, heute vor 10 Jahren, wenn ich gesagt hätte, wo ich mich sehe, ja, anscheinend kam alles anders.
Richtig, so ist es ja meistens, ne?
Ja. Hast du so ein gewisses Umsatzziel, wo dich so reizt, wo du sagst, so hey, so 50 Mio im Jahr wäre mal schon ganz geil? Oder 100 Mio, oder sagst du, ach egal, ich nehme es so, wie es kommt.
Also es ist wirklich so, ich habe da jetzt nicht so eine spezielle Range so von dem Betrag her. Einfach, wenn es Spaß macht, dann darf es gerne kommen. Wirklich, ich glaube, das hat, dann fühlt sich das Ganze jetzt gerade für mich auch gut an. Also diese Zahlen einfach sind im Endeffekt dann eben nur Zahlen. Und ich habe einfach auch da wieder so dem Fluss des Lebens einfach so freien Lauf zu lassen und sagen, okay, wenn es noch so weit kommt, ne, oder wenn es noch besser läuft, dann soll es eben besser laufen. Mhm. Wenn nicht, dann eben anders. Ja.
Jetzt hast du vorhin was erwähnt, was bestimmt die ein oder andere Person da draußen interessiert. Du bist Sponsor von Bayer Leverkusen.
Ja.
Oh, was kostet sowas? Was kostet es, Sponsor bei einer Fußballmannschaft zu sein, einer großen, also keine Kreisligamannschaft?
Jetzt überlege ich, ob ich den Betrag, aber das sind ja, sage ich mal, Zahlen, die man ruhig nennen kann. Also wenn man damals, habe ich eben schon eine kurze Hintergrundstory erzählt, ne, wie wir dann reingekommen sind, das war dann durch den Frauenfußball mit einer Kooperation mit den Männern zusammen. Es muss natürlich auch bei uns irgendwo im Umkreis sein, wir sind jetzt in Kochemann der Mosel mit der Firma, wo wir auch mal hinfahren können mit dem Auto. Also macht jetzt keinen Sinn, habe ich gesagt, wenn wir jetzt Berlin oder Wolfsburg, ne, oder Augsburg so Mannschaften nehmen. Wir hatten damals noch nicht so die Verbindung so zu Leverkusen, ne? Also ich war immer schon Fußballfan, aber ja, der damalige Herzensverein war doch der BVB, ne? Wie ich eben schon gesagt habe, aber der war dann leider ein bisschen zu teuer. Und dann war es eben Leverkusen und wir kamen halt über die Damen zu den Herren. Zuerst zu Business Seats und dann zu der eigenen Loge, ne, wo man jetzt sagen kann, ja, da bezahlst du schon um die 200.000 pro Saison.
Also 200.000 für ein Jahr?
Für ein Jahr, genau, die bezahlst du dann schon. Natürlich, ne, kann man das jetzt nicht direkt eins zu eins wieder, ne?
Rausholen.
Wir haben jetzt, also ich habe jetzt erstmal, wir haben jetzt die Loge im ersten Jahr gehabt. Wir wollen jetzt, ich habe einfach gesagt, machen wir Kassensturz an, ne, Ende der Saison und gucken einfach mal. Aber es sieht schon sehr gut aus, ne? Also die Kunden, die wir mit hatten, natürlich als, ne, Kundenbindungsinstrument, auch gerade für die Verkäufer immer sehr gut, dann zu sagen, wenn ein neuer Kunde da ist, sich besser kennenzulernen, in die Loge einzuladen, ne, in einem privaten Umfeld, das macht immer.
Jetzt, ja. Gerade durch, was du gerade sagst, stellt sich mir eine Frage, und zwar, der Kunde kauft ja einmal die Lizenz.
Genau.
Das ist ja immer ein Einmalgeschäft dann. Das heißt, du brauchst ja immer wieder fortwährend neue Kunden, oder? Damit es nach vorne geht.
Ja, aber natürlich, wenn du jetzt größere Kunden hast, die brauchen halt immer wieder Lizenzen. Oder auch unsere besten Kunden sind eben die IT-Reseller, die eben dann bei dem Endkunden natürlich die Lizenzen wieder weitergeben und die brauchen halt immer mehrere Lizenzen.
Also das heißt, Neukundengeschäft, kein Problem.
Neukundengeschäft ist kein Problem, ja.
Spannend.
Okay. Wir haben jetzt insgesamt 20.000 Kunden die letzten 10 Jahre aufgebaut.
20.000?
20.000.
Okay.
Ja.
Kommt da auch Empfehlungsgeschäft zustande irgendwie durch die bestehenden Kunden, weil die merken, euer Service ist gut? Also außerhalb natürlich jetzt dessen, dass ihr die Lizenzen verkauft, da gibt es ja auch eine gewisse Betreuung dann auch wahrscheinlich da, irgendwie ein Stück weit, die ihr so gewährleistet, dass der Kunde sich abgeholt fühlt. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn du 20.000 Kunden hast, die letzten 10 Jahre aufgebaut hast, dass da sicherlich der eine oder andere auch dabei ist, der dich weiterempfiehlt.
Das kommt schon vor, natürlich. Das sind natürlich dann so die Besten, ne? Also Empfehlungen sind immer so, soll man sagen, jetzt häng ich kurz. Natürlich, klar, wenn du eine Empfehlung hast von einem Kunden und er sagt, hey, bei dem Ronny kannst du kaufen, das ist natürlich, ja, das ist natürlich, also dann sind das immer so die besten Geschäfte, ja.
Aber sonst schaltest du Werbeanzeigen im Internet, ne, auch für dein Geschäftsmodell?
Ja, wir machen viel über Google natürlich, okay, ne, viel über AdWords.
Das heißt, wenn ich jetzt Microsoft-Lizenz kaufen eingebe bei Google, wer kommt zuerst, Microsoft oder du?
Kann schon sein wir, aber wenn du da draufklickst, müssen wir Geld bezahlen, ne? Also dann bitte nicht.
Also klickt nicht auf gesponsert, ja? Geht auf den unter den gesponserten Ergebnissen, sonst kostet ihn jedes Mal ein paar Euro der Klick.
Ja. Also natürlich, klar, wir versuchen das eben über viele, ne, dann über Kaltakquise natürlich, ne, über Social Media, über Empfehlungsgeschäft, über die Loge, über viele verschiedene Vertriebswege.
Was ja funktioniert.
Ja, natürlich, was dann funktioniert.
Sehr, sehr spannend. Ja. Also die eine Frage vorher hast du mir noch nicht beantwortet. Hast du irgendeinen großartigen Mentor irgendwie? Oder hast du ein Aha-Seminar gehabt irgendwie so oder ein Coaching? Also bei Dirk warst du ja. Aber war irgendwas dabei von diesen typischen... Weil viele denken ja da draußen so, hey, erfolgreich zu sein, brauchst du einen Mentor, ein Coaching, ein Seminar, du musst im 5 AM Club sein, du musst in der Eistonne baden morgens irgendwie, damit du erfolgreich bist. So, diese Glaubenssätze kursieren ja draußen ganz gern. Ich bin ja ein Verfechter davon, weil ich nichts davon mache und ja auch irgendwo meinen Weg gegangen bin. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu sagst.
Ich muss ganz kurz unterbrechen, ich habe die Nase kribbelt so.
Kurz vorm Niesen.
Moment, ja.
Die Frage war so krass, dass er erstmal unterbrechen muss.
Nee, die war nicht so krass. Also
nein, das war ein Scherz.
Ja, ja, ich weiß doch. Also ich habe mir natürlich immer viel Inspiration geholt, habe auch viel gelesen, habe auch vieles besucht, aber ich habe immer so kleinere Teile mitgeholt. Also so einen großen Mentor, ehrlich gesagt, den habe ich jetzt so gar nicht. Ne? Also ich gucke halt immer, ich gucke so nach innen und schaue einfach, okay, ich stimme das mit meinen Werten überein, wenn ich das jetzt tue und dann, das ist immer so mein Kompass jetzt, ne? Aktuell. So, stimmt das, was ich jetzt gerade tue, mit meinen inneren Werten überein?
Mhm. Wenn du von inneren Werten sprichst, habe ich eine ganz interessante Frage an dich. Wir stellen uns mal vor, ich bin so ein riesiger Casino-Betreiber und ich komme jetzt zu dir und sage, ich brauche Microsoft Software-Lizenzen, 7-stellige Summe, lege ich dir auf den Tisch dafür. Ja. Würdest du einen Deal eingehen?
Warum nicht? Also.
Okay. Also das heißt, auch wenn du weißt, hey, da verlieren sehr viele Leute Geld durch Glücksspiel, sagst du dir, das ist nicht mein Problem, jeder muss Verantwortung selbst dafür übernehmen, dann würdest du sagen, ja, ich gehe den Deal trotzdem ein.
Also wenn ich jetzt jeden Kunde halt fragen würde, okay, ist dein Business, was du bisher machst, irgendwie ethisch? Ne? Also wir haben ja auch jetzt öffentliche Auftraggeber, Beamte, an die wir liefern. Wir haben jegliche Branchen bei uns. Ne? Mhm. Also sind die jetzt ethisch vertretbar? Ja oder nein? Also wenn es eine offizielle Firma ist, also wo soll ich da einen Cut machen? Ne? Also würde ich schon sagen, klar, das mache ich dann schon. Also die Leute sind ja immer noch selber verantwortlich. Deswegen wieder Thema Verantwortung.
Mhm.
Verantwortlich, ob es ins Casino gehen, ja oder nein. Hält dir auch keiner die Pistole auf die Brust und sagt, geh jetzt ins Casino und spiel um dein Geld.
Ja.
Ja, macht ja auch niemand.
Ich frage deswegen, weil das ist ja, ja bei den Influencern ja immer so verworfen. Ja, oftmals ja. So, wenn die Casino-Deals eingehen und so Casino-Streams machen auf Twitch und so,
ja.
Dann werden die ja öffentlich gesteinigt im Internet.
Ja.
Wie kannst du nur und wie kannst du die Verantwortung hier nicht übernehmen für deine Reichweite und Casino bewerben und so weiter und so fort. Deswegen meine Frage, ob du den Deal eingehen würdest, wenn so ein, keine Ahnung, Casino-Streaming-Betreiber kommt und sagt, ich brauche aber Microsoft-Lizenzen für mein Daily Doing. Ich lege hier 7-stellig hin, Ronny, machst du mit S2 Software mit oder nicht? Und du sagst dann, klar.
Ja gut, dann dürfte ich vielleicht auch kein Konto bei der Bank haben, weil die Bank vielleicht auch, ne? Die
irgendwelche Geschäftchen macht.
Ja, man weiß ja nie, welche Geschäfte.
Ob die konform sind mit irgendeiner Ethik oder nicht.
Richtig, das weiß ich ja auch nicht, ne? Also ich habe mal von jemandem gehört, der viel in Aktien investiert ist und der hat dann auch Rheinmetall-Aktien gekauft und wurde dann auch, also wir haben dann ein persönliches Gespräch geführt und er hat dann gesagt, da wurde ich dann öffentlich für gesteinigt, also ist auch ein Streamer und hat dann gesagt, ich habe Rheinmetall-Aktien gekauft und hat aber gesagt, ja, wie kannst du so jetzt so Aktien kaufen? Er hat gesagt, aber gut, dann dürfte ich ja überhaupt keine Aktien mehr kaufen, weil jede große Firma hat irgendwo Leichen im Keller, hat er gesagt. Also will ich jetzt in jede Firma, wo ich investiert bin, hingehen und will ganz genau schauen, ist da irgendwo was gewesen? Muss man natürlich gucken, wo zieht man da die Grenze, ne? Ist immer noch. Wie gesagt, wie ich eben schon gesagt habe, passt das mit meinen inneren Werten. Ne? Mhm. Also wenn jetzt Casino-Betreiber kommt, sage ich, okay, ich mach das, aber letztendlich ist jeder noch in der eigenen Verantwortung, ob er da hingeht oder nicht. Ja. Deswegen haben wir ja auch schon den einen oder anderen Gast bei dir gesehen. Natürlich kann man jetzt sagen, der war ja auch schon mal vielleicht etwas negativ in der Presse.
Ja, habe ich auch oft zu spüren bekommen. Warum gebe ich dem Gast eine Bühne?
Richtig. Ja. Und deswegen, also ich kann ehrlich sagen, da war natürlich, wo ich gesagt habe, ich komme zu dir auch mal eine andere, oh, willst du wirklich gehen? Ich habe gesagt, also ich finde also, man darf jedem Menschen einfach irgendwo eine Bühne geben. Natürlich darf es jedem Menschen, und jeder ist auch in der Selbstverantwortung.
Wir leben ja anscheinend in der Demokratie.
Richtig. Dann zu sagen, okay, nehme ich das jetzt an, was der gesagt hat, eben oder nicht? Das ist ja immer noch in meiner Verantwortung.
Mhm.
Also so sehe ich das eigentlich immer. Und von daher finde ich das immer so ganz neutral. Ja,
klingt
einfach
vernünftig.
Zu sehen. Richtig. Einfach so dieses, ist ja so verloren gegangen, einer hat eine Meinung, ich habe eine Gegenmeinung, sich einfach auf Augenhöhe zu begegnen und sagen, okay, warum glaubst du das jetzt zum Beispiel? Einfach mal in die Diskussion zu gehen, ohne jetzt einen Stempel drauf zu machen und zu sagen, das ist doch, ja, gibt ja die vielen, ne, die vielen Buzzwords, ne, die wir jetzt momentan haben. Ja.
Finde ich gut.
In der Öffentlichkeit.
Eine letzte Frage habe ich noch. Ronny, wir stellen uns vor, ich nehme dir alles weg. Also sprich, ich nehme dir die S2 Software weg, ich nehme dir die Millionchen weg. Was machst du dann?
Was mache ich dann? Also meine Frau, die sagt immer, eigentlich brauchen wir nichts, also eigentlich brauchen wir nur warme 4 Wände und irgendwo in der Natur, irgendwo ein einsames Haus mit den Kindern zusammen. Und ehrlich gesagt, also wenn man schon viel hat, dann merkt man auf einmal, dass man eigentlich auch gar nichts braucht, um glücklich zu sein. Einfach viel Stille, viel Natur. Ich glaube schon, dass das kein Problem wäre für mich. Ja, das wäre vor ein paar Jahren noch anders gewesen. Also die Frage bekam ich schon mal gestellt, damals von jemandem, der mir gesagt hat, wer ist denn der Ronny, wenn ich dir alles wegnehme? Und da habe ich natürlich gezuckt und habe, ne, Stress bekommen.
Mhm.
Aber ich glaube jetzt, wenn es so sein soll, okay, dann soll es so sein, ist dann wahrscheinlich für irgendwas Größeres gut, denke ich mir.
Glaubst du an solche Schicksalsmomente, die, wenn dir was vermeintlich Negatives passiert, dass es für etwas bestimmt ist, was so sein soll?
Ja, denke ich schon. Ja.
Okay.
Weil wenn ich mal rückblickend sehe, was jetzt die letzten Jahre einfach so passiert ist, wo viele schwere Jahre dabei waren, aber letztendlich haben die mich halt zu dem geformt, wo ich jetzt eben bin. Und ich merke jetzt eben, wenn jetzt Krisen kommen, wenn was schwierig wird, auch im Alltag, stehe ich da eigentlich drüber. Und das hätte ich halt nie getan, wenn ich jetzt noch vielleicht einfach in in einem ganz softy Umfeld irgendwie groß geworden wäre, ja. Das hilft dann eben schon, ne, wenn man sich mal so ein bisschen reiben kann am Leben. Muss nicht immer sein, ne, aber natürlich habe ich jetzt, in der Vergangenheit hatte ich halt immer Angst vor solchen, vor Krisen oder auch vor diversen Herausforderungen. Und aber wenn man die meistert, dann merkt man eben so, dann kommt man in seiner Persönlichkeit weiter und man wird eben sicherer im Leben auch einfach, ne? Was er dann wieder der Familie wiedergeben kann, der Firma wiedergeben kann. Das ist nachher auch wieder so ein Win-Win.
Fantastisch.
Ja.
Ronny. Interessante Geschichte. Wie gesagt, wir haben es ja schon eingangs erwähnt. Hidden Champion heute bei uns zu Besuch. LKW-Fahrer während der Ausbildung, Papa geworden, ausziehen müssen mit der damaligen Frau. Mit 600 Mark ungefähr, damals Azubi-Gehalt.
600 Mark, genau.
600 Mark, 300 Euro ist heute. LKW-Fahrer, keinen Bock drauf gehabt, trotzdem 6 Jahre gemacht, mit 1800 netto circa auf den Straßen Deutschlands unterwegs gewesen, in die Arbeitslosigkeit gegangen, um sich selbstständig zu machen. Im zweiten, dritten Jahr die erste Mio geknackt und heute bei 14 Millionen mit 25 Mitarbeitern später. Vielen Herausforderungen im Leben, denen du aber offen entgegengetreten bist. Finde ich toll. Und das aus eigener Kraft. Ja. Kein Venture Capital Investor oder irgendwie irgendeine tolle Investorengeschichte, ja. Sondern wie man so schön im Startup-Jargon sagt, bootstrapped. Ja? Also mit eigener Kraft und eigenem Geld immer reinvestiert in die Firma, weitergewachsen, gesund und sich weiterentwickelt. Schön, dass du mein Gast warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, die ein oder andere Person, die zusieht oder zuhört, findet Inspiration in deiner Geschichte. Mut zu fassen, den eigenen Weg zu gehen und entgegengesetzt von vielleicht schlechten Ratschlägen von Mitmenschen, trotzdem zu laufen, loszulaufen.
In diesem Sinne.
Danke, dass du da warst.
Dankeschön.